Sprengemann.
Weichstiefel ist in der Haus. In der Haut, der Haut, der Haut.
Ja. So, es ist 8 Uhr morgens. Es ist noch relativ dunkel draußen. Und ich bin aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ich fliege nach London und habe hier gefühlt einen halben Baum geopfert, weil man irgendwie 628 Zettel ausfüllen muss. Ich glaube, es ist leichter, Kernwaffen aus Russland zu exportieren, als nach England einzureisen. Aber es steht alles unter einem guten Stern. Denn die Dolphins spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Ich freue mich, ihr seid wahrscheinlich auch ganz oft da. Und deswegen schreibt uns, wenn ihr da seid. Wir sind nämlich mit der Kamera unterwegs. Also ich und der Roman. Und Achtung, wir haben Mike sozusagen Frauen freigegeben, denn wir nehmen Vroni mit und die schmeißt die Kamera an. Das wird super. Also meldet euch. Und wenn wir schon bei Vroni sind und bei Frauen frei, dann sind wir natürlich jetzt bei dem Mann, der das ganze Wochenende dann twitchen wird in der Unterhose und ich sag mal so, Pizzakartons stapeln wird und sich einfach mal so benehmen wird, wie wir Männer es tun, wenn wir alleine sind. Der einzigartige Mike Stiefelhagen.
Ja, nicht nur das. Ich darf sogar Samstag auch wieder auf dem Stuhl sitzen und über Football reden. Im Fernsehen, hoffentlich nicht in Unterhose, sondern mit, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen was Schickerem
an. Shorts, das geht halt dahinter. Das machen ganz viele.
Ja, ich darf 17.45 Uhr am Samstag auf ProSieben Max mit Björn Werner und Patrick Esume LSU gegen Gators machen. Freue ich mich auch sehr drauf. Also ich schicke Mattes, der die Sendung macht, auch schon lauter Sachen. Und der ist ein bisschen verwundert irgendwie. Also er sagt mir die ganze Zeit, du bereitest dich ja richtig krass vor. Natürlich, das Beste aus dem Netz. Also ich glaube, das wird eine sehr, sehr lustige College-Sendung am Samstag. Und wir haben beide viel zu tun. Heißt aber nicht, Carsten, dass wir heute nicht eine gepflegte Pille um 8 Uhr morgens. Ja, wir haben 8 Uhr morgens gerade drehen. Mann, und bei mir steht 2 Grad Außentemperatur.
Ja, ja, ich war auch noch nicht mit Emma draußen. Also ich war gestern Alter. Abend spät. Da war es schon wirklich arschkalt. Und ich muss ja gleich mit ihr eine Riesenrunde gehen und dann lasse ich sie kurz alleine und dann kommt Moni nach Hause und dann ist alles gut. Aber gerüchteweise, also ich habe sie kratzen gehört heute Morgen. Also nicht an der Haustür, weil sie wieder rein wollte, sondern, also Moni, aber die hat am Auto gekratzt.
Es ist die letzten Tage auf jeden Fall kälter geworden.
Das ist nicht cool,
Nee, ist zu früh. Ist halt, also, nee.
Ich habe auch einen dicken Mantel eingepackt für London. Weil wir wollen ja, also. Ja,
da ist es nochmal kühler auf jeden Fall.
Ja, wer friert, ne, ist entweder doof oder hat den Koffer vergessen. So, also wir haben einiges vor heute und deswegen geben wir ein bisschen Gas, weil der Fatih muss ja zum Flughafen. Wir müssen natürlich über 2-3 Sachen reden und wir wollen natürlich über 2-3 Sachen reden. Und also du machst College, was sehr cool ist. Ich freue mich schon, also ich habe dir ja auch so 2-3 Sachen gegeben. Also ich hab gestern Abend, ich hatte kurz Besuch von Pete Krebs, der war nämlich hier bei mir in Ahrensburg und sagte irgendwie, ich lade mich selber auf einen Kaffee ein. Da habe ich gesagt, ja klar, komm rum. Und dann haben wir über die College-Sendung geredet und dann habe ich ihm gezeigt, was die beiden Sachen, die ich dir schon geschickt habe. Er hat sich bepisst vor Lachen. Das wird großartig.
Sehr gut.
Kleine Anmerkung, also Mike wird da als Wellenbrecher sitzen. Das sind ja die Florida Gators und gerüchteweise ist ja Björn Werner kein Florida Gators Fan, obwohl die Florida Gators definitiv momentan den besseren Football spielen. Und Mike und ich haben so lange gesucht, bis wir echt witzige Sachen gefunden haben. Also primär FSU, also sportlich nicht so erfolgreich, aber das wird sehr witzig. Ich glaube, also ihr solltet wirklich reingucken. Also Mike als Stimme der Vernunft bei Björn Werner und Patrick Isume. Das wird super. Ich freue mich drauf.
So, womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit dem Spieltag anfangen oder mit
dem Elefanten im Raum? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Elefanten im Raum an. Wir haben Sprachnachrichten und die werden jetzt auch funktionieren. Ich habe das heute Morgen schon mal gecheckt. Was?
Nix. Ach, ich sag nicht, wie die 5 Minuten vor der Aufnahme waren.
Ja, okay, das stimmt wirklich. Ich habe sehr gepöbelt über mein Telefon.
Hashtag Pisse mit der Kacke.
Pisse mit der Kacke, Hashtag das Telefon fliegt an die Wand. Denn ich habe unseren Pille-Song zum Beispiel in diesen ganzen Download-Ordner. Ne, Dateien heißt der bei diesem komischen angebissenen Apfel. Und mein Telefon ist immer der festen Überzeugung, solange ich mich zu Hause im WLAN befinde, lagert er das irgendwie aus. Wo der das hinlagert, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls steht dann immer wieder downloaden. Was natürlich Quatsch ist, wenn Mike und ich anfangen wollen und ich das Telefon in den Flugmodus mache, dann geht's natürlich nicht. Und ich verstehe nicht, warum. Ich habe das schon irgendwie ausgestellt, er macht es trotzdem. Dieses kleine Drecksteil hat echt ein Eigenleben. Und ich glaube, ich bin wirklich Meister Eder und das ist mein scheiß Pumuckl. Aber es ist egal. So, apropos Meister Eder, apropos Pumuckl. So, wir müssen über Gruden reden und wir haben eine Sprachnachricht dazu und die feuere ich jetzt einfach mal direkt vorneweg ab.
Ja, Thema John Gruden ist, glaube ich, an keinem vorübergegangen, der es nicht mitgekriegt hätte. Frage dazu. Meint ihr nicht auch, dass in einer Liga, die voller Testosteron und Männlichkeit steckt, vielleicht jeder Zweite oder Dritte innerlich die gleiche Denke pflegt wie er? Also klar, dass er jetzt zurückgetreten ist, alternativlos und völlig richtig. Aber ich bin persönlich der Meinung, dass das genauso gut, ich glaube auch noch bestimmt 8 bis 10 anderen Leuten hätte passieren können, die ähnlich Einfluss haben wie John Gruden. Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren, ob das Ganze jeder Monat ein Themenmonat wie hier Toleranz und Stay Together und alles Mögliche wirklich nur Fake ist in deren Köpfen, oder glaubt ihr, dass da wirklich schon Umdenken in der NFL stattfindet? Weil ich bin der Meinung nach, dass ziemlich viele alte Leute wie Gruden genau diese Denke haben, die jetzt in den E-Mails standen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht weiter so.
So, also, kurz Zusammenfassung. Gruden schrieb E-Mails 2010, 2011. Diese E-Mails sind jetzt im Rahmen einer Untersuchung der Washington Redskins aufgetaucht und da hat er halt unter anderem den Druck der NFL auf die Los Angeles Rams, Michael Sam zu verpflichten, einen bekennenden homosexuellen Passrusher von den Missouri Tigers, als Fehler, tralala, warum lässt ihr, ich würde mir anstelle von Jim Fisher nicht aufzwingen lassen, eine Schwuchtel zu draften, bla bla bla. Das ist die eine E-Mail und dann geht's halt weiter mit weibliche Schiedsrichter müssen nicht und so weiter und so fort. So, das Ganze ist also aufgeploppt im Rahmen einer Untersuchung der Washington Redskins. Wichtige Information. Und deswegen hat Gruden jetzt oder musste Gruden jetzt seinen Hut nehmen. Muss man drüber sprechen.
Ja, es ist eine ziemlich ein Drama, würde ich es mal nennen, aber ich glaube auch eine alternativlose Entscheidung der Raiders oder von ihm selber, weil er ist ja zurückgetreten, das ist ein ganz wichtiger Fakt, weil er hat ja diesen 10-Jahres-Vertrag, deswegen, ich habe damals bei meinem Holmes-Vertrag schon gesagt, ich weiß nicht, ob 10-Jahres-Verträge so eine richtig gute Idee sind, weil du ja nicht so weit in die Zukunft schauen kannst, es kann immer alles passieren und genau vor diesem Scherbenhaufen stehen jetzt ein bisschen die Raiders als Franchise, die mir mit am meisten leid tun, neben den Menschen, die drunter leiden, was da alles rausgekommen ist. Er ist zurückgetreten, was glaube ich auch bedeutet, dass er keine große Abfindung bekommen wird, weil wenn du zurücktrittst und nicht entlassen wirst, dann bedeutet das normalerweise, dass du da nicht viel Kohle noch bekommst. Keine Ahnung, was da für Anwälte noch am Werk sind und was dabei rumkommen wird, aber normalerweise ist es so der Schritt, dass du dann eben selber deinen Hut nimmst. Ich muss der Sprachnachricht aber ganz klar sagen, wenn es so sein sollte, dass 2, 3 Leute mehr oder 4, 5 oder 6, 7 oder 8, 9 Leute mehr in der Liga genauso denken, dann sollte man das Strafmaß für Gruden nicht mildern, sondern eher diese Leute finden und eben auch bestrafen. Es ist halt ein gesellschaftliches Problem, meiner Meinung nach, nicht nur ein Problem in der NFL oder in den Medien oder sonst irgendwo, dass vieles, was wir sagen, dass wir gar nicht reflektieren, was wir da genau sagen und was das vielleicht für Aussagen sind. Und ich finde, Kyle Shanahan, der Head Coach der 49ers, wir haben es bei RAN auch gepostet, hat das sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst mit: Du bist eigentlich für alles verantwortlich, was du von dir gibst. Und wenn das eben homophobe, sexistische, rassistische Dinge sind, die du in E-Mails verpackst und die 10 Jahre später rauskommen, natürlich wirst du dafür zur Verantwortung gezogen. Und erst recht als Head Coach, weil als Head Coach, das brauche ich dir keinem erzählen, glaube ich, hast du so viele Spielerfamilien unter dir, für die du verantwortlich bist, weil du eben so eine tragende Figur bist, ein Führer einer Franchise bist, unter anderem neben dem Manager und so weiter und so fort. Und da kannst du nicht, das geht erst recht nicht sozusagen in dieser Position. Es geht in keiner Position, aber in dieser Position erst recht nicht. Und das ist Gruden jetzt widerfahren. Und ich verstehe natürlich auch die Stimmen, die sagen, ja, aber es ist doch 10 Jahre her und man kann sich doch in 10 Jahren verändern. Das steht außer Frage. Das sieht man ja auch, dass Gruden unter anderem Spieler unter sich hat, die wie Carl Nassib unter anderem, der erste dann, der jetzt wieder sich geoutet hat, der keinerlei Klagen bisher von sich gegeben hat. Aber nichtsdestotrotz sind das sehr heftige E-Mails, die vor 10 Jahren waren. Und ich glaube auch, dass es dafür keine Alternative gibt und gab. Und ich glaube auch, dass John Gruden selber weiß, dass das ziemlicher Bullshit war, den er geschrieben hat. Und ich kann nur hoffen, dass er sich seitdem verändert hat, weil das wäre ziemlich traurig, wenn man wirklich, also der hat ja gefühlt in diesen E-Mails alles und jeden beleidigt. Also ich glaube, es gibt kaum eine Gruppe, die nicht beleidigt hat in diesen E-Mails. Und das ist dann schon heftig. Und es gibt sehr, sehr viele Stimmen von ehemaligen Spielern, die eben sagen, ja, der hat immer schon so gewirkt. Es gibt aber auch Spieler, die sagen, mich hat's komplett geschockt, ich hätte es niemals gedacht. Und deswegen ist es alles einfach, dass das jetzt 10 Jahre später rauskommt, ist einfach heftig, weil 2011, keine Ahnung, was ich 2011 gemacht habe und wie ich da drauf war. Ich habe Ja, danke. Der Unterschied ist nur, glaube ich, dass ich vor 10 Jahren 20 war oder ja, naja, 20 also, Jahre alt war und er war schon ein bisschen ein reiferer Mann und das dürfte man, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Trotzdem aber, ist es schwierig.
Aber brechen wir es mal runter. Du sagst es gerade, was war 2011? Also ich sag mal so, es gibt Aussagen in unseren WhatsApp-Verläufen, die sind auch nicht politisch korrekt.
Ja, aber nicht rassistisch oder sexistisch.
Nee, pass auf, es geht ja schon damit los, wenn ich auch sage, jetzt sei doch mal kein Mädchen. So, da brennt schon irgendwo der Baum. Da, irgendeiner findet das schon schlimm. Jetzt springen wir mal 10 Jahre zurück. Ich habe mich damit wirklich, pass auf, es gibt zwei Sachen, die für mich als Elefant so im Raum stehen. Ich will das nicht verteidigen, was Gruden gesagt hat. Ich möchte nur mal ganz kurz den Finger heben und dieses Draufschlagen, egal wo auf der Welt, dieser Gesellschaft, während man aber andere Dinge feiert. Lass uns mal ganz kurz 10 Jahre zurückspringen zum Thema Eminem. Ihr ahnt, wohin es geht. Damals gab es eine heftige Diskussion mit Elton John, weil ja die Texte von Eminem mehr oder minder nicht unbedingt, sagen wir es mal so, zur Gleichberechtigung der gleichgeschlechtlichen Liebe beigetragen haben. So, der tritt in der Halftime-Show auf, ne? Also, kann mir das einer erklären? Dann zieh es auch bitte konsequent durch. Dann sei ja, auch bitte konsequent.
Das ist auf jeden Fall ein Vorwurf, den sich Eminem gefallen lassen
muss,
weil
Liga.
Er in seinen Texten,
die
oder die Liga, ja, also Eminem ja auch, weil er in seinen Texten ja auch unter anderem
verstehst, was ich Faggot, sagen
also Schwuchtel, als Wort genutzt hat. Ich verstehe, was du sagst und ich finde, darüber kann man auch reden, aber ich möchte nicht Whataboutism betreiben, was bedeutet, ja, aber nur, weil wer anders noch was Schlimmes gemacht
nein,
hat,
nein,
ist
nein,
das
nein.
nicht so schlimm.
Ich will nur diese Zweigleisigkeit der Liga, die
ja,
geht mir auf den Sack.
Das machst du auch sehr gut, aber dann musst du eigentlich zum Punkt zurückkommen und sagen, dann lass uns lieber noch darüber reden, dass die Liga woanders genauso konsequent sein müsste,
genau.
Wie bei Gruden. Aber Grudens
das
Konsequenz
ich,
ja. ist richtig.
Okay, dann ja, ich habe auch nicht gesagt, dass das falsch ist. Das habe ich nicht gesagt.
Okay,
ich habe nur gesagt, dann sei auch bitte in allen Bereichen konsequent.
Ja,
dann
gerne.
Möchte ich auch bitte sehen, wenn Gruden schreibt, pass mal auf, der Deal da mit Fischer und Michael Sam, der in Anführungsstrichen böses Wort, geht mir auf den Sack. Dann möchte ich auch die Antwort des Besitzers von Washington sehen.
Ja,
denn der hat ja
nächste,
nicht geantwortet wahrscheinlich, ey Digga, das kannst du jetzt nicht sagen, das ist politisch völlig unkorrekt.
Und das ist der nächste Schritt, den es auch noch zu besprechen gibt, das habe ich Carsten auch direkt gesagt, ist diese Untersuchung beinhaltet über 650.000, muss man sich noch geben, der arme Typ, der es durchlesen muss, 650.000 E-Mails, ja, die gecheckt werden, rund um dem, was bei den damals Redskins passiert ist, jetzt im Washington Football Team, um Snyder, um Allen, dem Owner. Und unter anderem sind da eben diese E-Mails von Gruden jetzt aufgepoppt. Und ich finde es halt vom Timing her auch interessant, dass das Erste, was eben in den Medien landet oder auch bei der NFL landet, diese E-Mails von Gruden sind und keine Mails von, ja, von den Redskins damals oder von Allen damals. Es wird bisher nur um Gruden gesprochen. Einen Tag später kamen jetzt E-Mails rund um Adam Schefter raus. Auch darüber können wir vielleicht gleich mal ein bisschen reden. Der hat auch schon Stellung dazu genommen. Aber sonst, von diesen 650.000 E-Mails kann mir noch keiner erzählen, dass nur diese 20, 30 E-Mails von Gruden interessant sind. Jetzt will ich auch nicht Whataboutism betreiben, dass mit Gruden ist alles richtig und gut, nur ich kann mir gut vorstellen, das ist mein Punkt, dass wir in der nächsten Zeit noch mehr erfahren werden, was da alles vorgegangen ist. Und jetzt kommt das, was mich am traurigsten macht. Und zwar nicht der Fakt, dass man sagt, oh ja, vor 10 Jahren, das kann sich ja viel verändern, sondern vielmehr, wie kann das 10 Jahre unter Verschluss bleiben? Wie kann das sein, dass jemand so ein Gedankengut, ich hoffe, hatte, und es fällt niemandem im Umfeld auf. Er war ja damals ESPN-Analyst, meine ich. Er hat ja damals in der
genau.
Zeit kein Team gecoacht, sondern war bei den Medien. Du arbeitest mit super vielen Leuten zusammen. Das muss doch jemandem auffallen, wenn jemand so ist. Und dann musst du ihn nochmal auch als Freund zur Seite nehmen und sagen, hör mal, so denkst du hoffentlich wirklich nicht, sondern du bist da nur, keine Ahnung, schreibst Blödsinn. Ja? Und wenn du so wirklich denkst, müssen wir drüber reden. Und dass das 10 Jahre später zurückkommt und ihn dann halt wirklich komplett aus der Bahn schießt und seine Karriere zerstört, bei den Bucks aus dem Ring of Honor rausgeflogen und so weiter. Das ist ja, also, Demontage to the fullest, ja.
Und da, genau, und pass auf, und da sind wir wieder bei der nächsten Paradoxheit. Und das meine ich jetzt auch ernst. Du nimmst den Mann aus der Ring of Honor Geschichte raus. Sagst, Okay, möchte ich nicht. So, ich bin hier Familie Glazer, das ist mein Stadion, nimm den Namen darunter. Auf der anderen Seite schreibst du jede Woche einen Gamecheck für Antonio Brown aus, der zu Hause völlig eskaliert ist und häusliche Gewalt praktiziert hat. Können wir uns darüber, also das ist
nicht,
wo ich sage, das ist
nicht falsch verstehen. Ich bin zu 100% bei dir, dass die Liga dort an vielen Punkten zu inkonsequent ist. Dass Spieler wie Kareem Hunt, Tyreek Hill oder eben jetzt wegen den Bucks, weil der Übergang passt, Antonio Brown, Adrian Peterson, Chancen bekommen, aber dann an anderer Stelle bist du zu konsequent, bin ich voll bei dir, ist nicht nur ein Geschmäckle, sondern so behandelst du sowas nicht, das ist nicht fair und nicht in Ordnung, macht aber Gruden natürlich nicht besser. Und wie, also das ist das Erste.
Nein, ich will das nicht verteidigen von Gruden.
Ich weiß, dass ich verteidigen
muss. Ich kotze nur diese Zweigleisigkeit an. Vor 10 Jahren, ich habe mir gestern Abend den Film von Guy Ritchie, Rock'n'Roller, angeguckt. Einfach so, Freitagsabends ist immer Sushi und Filmnacht. Jetzt fliege ich ja heute schon los, also sagt Moni, pass auf, der Freitag ist der neue Donnerstag. Okay, gab's also so. Dieser Film ist auch 10 Jahre alt ungefähr. Da fallen auch Ausdrücke im Original, wo du sagst, so. Das ist, die Welt hat sich natürlich auch verändert. Und etwas, was vor 10 Jahren vielleicht noch in Anführungsstrichen witzig war, bestes Beispiel ist, überlege doch mal, wenn jetzt, ich will nichts verteidigen, nochmal, ich will nur mal darauf aufmerksam machen, die Welt hat sich verändert und wir haben auch inzwischen wir sind natürlich durch viel, viel Druck von rechts, von links, von oben, von unten, sind wir sensibler geworden. Stell dir mal bitte Kaya Janas 10 Jahre altes Programm in der heutigen Zeit vor. Das ist absolut, nämlich genau das Ding.
Aber ich glaube, und ich, das weiß ich, weil ich Kaya Jana eigentlich feiere, ich glaube nicht, dass er vor 10 Jahren rassistische Äußerungen von sich gegeben hat.
Nein, ich meine doch, nein, du verstehst mich gerade falsch. Ich meine damit, der Zeitgeist, auch ein Humor, hat sich natürlich geändert. Und das bedeutet, wenn wir so, und das meine ich, ich will nichts verteidigen, ich möchte nur damit mal aufmerksam machen, wenn du jetzt wirklich so mit der Brechstange als NFL, als Liga, als ETC, da musst du ganz andere Sachen, da musst du dich selber komplett in allen Bereichen hinterfragen. Das meinte ich mit diesem Beispiel. Ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht, wo das war, ich saß auf dem Flughafen und habe irgendwie beim Mai Spaß oder was das da ist, irgendwo wurde mir empfohlen, hier, Kaya, so, das war 10 Jahre alt. Ich fand es immer noch witzig, aber es ist politisch natürlich überhaupt nicht mehr korrekt. Und das ist genau der Punkt. Wir haben uns verändert und dann musst du aber auch diese Veränderung komplett akzeptieren. Dann kannst du nicht Eminem auftreten lassen, dann kannst du nicht Antonio Brown irgendwie sein und den Namen da oben runternehmen, dann musst du komplett konsequent sein. Und diese Konsequenz fehlt mir auf Seiten der Liga. Und ich warte, bis genau wie du, das hast du ja auch richtig gesagt, ich warte drauf, wann kommt der Rest dieser E-Mails. Ich will wissen, was war die Antwort auf diese E-Mail? Hat er gesagt, kannst du so nicht sagen? Ja. Oder hat er gesagt, witzig?
Bin ich voll bei dir. Auch wenn sich der Zeitgeist verändert hat, sollten wir festhalten, dass Homophobie, Sexismus, Rassismus alternativlos, zeitlos nicht akzeptabel ist. Und das glaube ich auch für immer und ewig. Und ich bin aber bei dir zu sagen, die NFL dürfte gerne gradliniger arbeiten und nicht hier und da mal so entscheiden und mal so entscheiden. Mich macht es halt auch traurig für die komplette Franchise, weil die Raiders hatten einen riesen Plan mit Gruden. Der hat jetzt das erste Jahr richtig funktioniert, so halb funktioniert, es sah gut aus. Und stell dir das mal vor, jetzt plötzlich ist der Rick Bisaccia, der Interimscoach, der übrigens seit 20 Jahren die rechte Hand von Gruden ist, also ist auch so ein bisschen seltsam, ist jetzt da in Charge und keine Ahnung, Gruden hat sich ein 4,5-Millionen-Haus gebaut in Las Vegas, neben Derek Carrs Haus. Derek Carrs Reaktion auf die Geschichte war, I love the man, I hate the sin. Also da merkt man, glaube ich, auch, dass die Spieler ihn eigentlich mochten, aber das für sie natürlich auch seltsam ist. Es ist einfach eine unfassbar, ja, beschissene Geschichte, kann man nicht anders sagen. Vielleicht spannen wir den Bogen kurz rum, weil wir sonst echt mit der Zeit auch Probleme bekommen.
Ja, zu Adam Schefter ganz ohne mich.
Zu Adam Schefter ganz kurz.
Carsten, wo bist du?
Zu Adam Schefter ganz kurz. Da kamen nämlich E-Mails raus. Adam Schefter kennt ihr vielleicht, einen der bekanntesten, renommiertesten NFL-Journalisten. Der, eine dieser E-Mails war, oder mehrere Mails waren an Mr. Allen, den damaligen Owner von Washington, wo er Berichte, journalistische Berichte, Draft über den Draft, über Washington, ihm mal zukommen lassen mit, ach, du kannst ändern, was du willst, Mr. Editor. Als Journalist sollte man neutral sein und natürlich Berichte möglichst unbefangen schreiben. Es ist, und das war auch die Reaktion von Adam Schefter, natürlich gang und gäbe, dass du Texte teilweise nochmal zur Abnahme schickst, dass nochmal jemand drüber liest und ob die Zitate auch stimmen. Das gehört zur Arbeit dazu. Es ist natürlich seltsam, wenn du jemanden Mr. Editor nennst und der Sound der E-Mail war sehr, ach komm, mach doch eh, was du willst, sehr, sehr buddyhaft. Und da hat jetzt ein bisschen der Ruf von Schefter gelitten. Er hat es dazu geäußert, hat auch gesagt, er versteht das, dass man vor 10 Jahren diese E-Mails jetzt findet und sagt, das war seltsam, das hat er vielleicht auch nicht perfekt formuliert, aber er insistiert, dass er immer ein neutraler, unbefangener Journalist ist und war. Es ist trotzdem seltsam. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch alles rumkommen wird, weil ich glaube, das wird uns die nächsten Wochen beschäftigen.
So, bedeutet natürlich, wenn du so als Lead-Journalist, als das Gesicht der NFL die über die NFL berichtet, hat das Ganze auch schon wieder ein Geschmäckle. Ja, ist tatsächlich so ein bisschen El Capone, der Pate-Style, was wir da gerade erleben. Aber ja,
wir müssen mehr erfahren. Also es soll unter anderem gewesen sein, dass Alan Gruden Bilder geschickt haben soll von einem Fotoshooting in Costa Rica von den damaligen Cheerleadern, die dazu gezwungen worden sind, angeblich, sich oben ohne ablichten zu lassen. Und Alan soll Gruden diese Bilder geschickt haben. Also ich finde, wir haben Gruden jetzt hoffentlich langsam durch und mehr demontieren kann man das ja nicht. Und langsam dürfte der Fokus auch wieder auf Washington gehen, weil was ging denn da bitte alles ab? Das ist ja, das schockt mich wirklich, dass das so lange hinter Kulissen bleiben konnte. Du zwingst
deine Mitarbeiterin oben ohne zu stehen, sich fotografieren zu lassen, und da gibt es keine Konsequenzen.
Ja, also ich hoffe, dass da noch Konsequenzen kommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt. Und ich hoffe, dass wirklich alles da irgendwie aufgedeckt wird, weil du kannst nicht einen Spieler, der sich hinkniet, so ausschließen, während dann sowas hinten abläuft. Das ist halt, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn.
So, Wahnsinn war es auch heute Nacht. Oh, was für eine Überleitung. Also ich habe es echt überlegt. Ich habe gedacht, komm, eigentlich musst du wach bleiben. Dann habe ich aber gedacht, nee, ich muss am Freitag noch so viel machen in London. Und wenn ich da rumstehe und wie The Walking Dead von A nach B laufe, dann wird komplett Woni mit mir schimpfen, weil wir müssen noch ein bisschen was drehen. Also bin ich in mein Haierbett gegangen und habe dann heute Morgen alles gemieden, also Telefon, tüdelülü, Wecker, nicht drauf geguckt, gar nichts, kein, ne, so, weil es gibt ja Leute, die schreiben dann, keine Fantasy. So, hat Mike also nicht gemacht, stand also nichts auf dem Display. Ich denke, alles klar, okay, cool. So, dann habe ich meine Xbox angeschmissen und habe mir die Zusammenfassung angeguckt. Puh, Heide Witzka, war das ein geiles Spiel. Also mal ehrlich, also Brady gegen komplette Eagles-Defense, muss man ja mal sagen. Das war schon ein geiles Spiel. Punkt.
Ja, die Bucks haben 28-22 gegen die Eagles gewonnen. Wir haben auch beide auf die Bucks getippt. Es wurde dann hinten raus ein bisschen enger, weil die Eagles im letzten Viertel noch mal ein bisschen gekommen sind. Aber alles in allem fand ich es eigentlich ein Spiel, wie ich es schon irgendwo auch erwartet hätte. Richard Sherman bestimmt nicht, weil der durfte verletzt runter. Also so ein bisschen, dass jede Woche die Bucks ihren Sieg mit irgendeiner Verletzung bezahlen. Das ist ein bisschen bitter. Ich würde gerne über die
Eagles, dass es keine 53 Wochen gibt.
Ja, das stimmt. Gruß nochmal an alle Leute raus, die mich damals kritisiert haben, Lenny Fournette zu draften. Der hat wieder 27 Punkte gemacht gegen Carsten. Wir spielen die Woche gegeneinander. Er hat Antonio Brown, also der war auch nicht so schlecht.
Ja, wir stehen 31,48 hast du, glaube ich, und ich habe 27,9.
Ja, weil die Eagles leider Mike Evans so gut wie aus dem Spiel genommen haben. Der hat nur 3 Pünktchen gemacht. Du hattest noch Miles Sanders, der war auch nicht so schlecht, ehrlicherweise.
Ja, 9 Carries für 56 Yards war jetzt nicht so berauschend.
Ja, aber 28-22, ich glaube, die Bucks verbuchen das als Arbeitssieg, Arbeitsauswärtssieg, und die Eagles, ich meine, Hurts sah jetzt nicht so gut aus, also er ist zweimal so Touchdowns gelaufen, super, aber jetzt vom Passing-Game, Carsten, das, also gegen die Bucks, muss man sagen.
Das sind die ja aber in Philadelphia gewohnt, also die letzten Jahre, also da ist natürlich noch eine Stellschraube, die er irgendwo finden muss. Wenn er dann teilweise zum Pass ansetzt, zum Beispiel auch aus dem Lauf raus, dann denke ich mir so, boah, geiler Typ. Wenn er jetzt allerdings ganz in Ruhe in der Pocket steht, denke ich mir manchmal, was war das jetzt? Ich glaube tatsächlich, das ist noch so dieses Jugendliche, dieses, ich krieg das schon hin. Das ist manchmal, ich glaube, er konzentriert sich zu sehr aufs Richtigmachen. Weißt du, was ich meine? Dieses, ich habe keinen Druck, ich stehe in der Pocket, jetzt, so. Und wenn er läuft, dann sieht das so aus wie Reflex. Das ist so, das ist dann Automatismus. Und ich glaube tatsächlich, er muss dieses Denken abstellen, weil manchmal denkst du dir so, Diggi, du hast jetzt deine Progressions 5-mal durchgecheckt, du hast aber nur 4 Anspielstationen. Also wirf jetzt mal irgendwo hin, so, und dann kommt der Pass nicht an. So, das ist Kacke. Aber
ja, wenn er halt 10 Läufe hat und 12 Pässe, das ist halt von dem Verhältnis ein bisschen zu viel. Vor allem, er hat ja eigentlich mit Watkins Smith, Jane Rager hat dieses Spiel 3 Targets bekommen, keinen einzigen Catch. Er hat ja Receiver, die, oder Zach Ertz auch, jetzt nicht das Beste der Liga sind, aber so ein Devonta Smith, so ein Zach Ertz, die kannst du ruhig ein bisschen häufiger einsetzen.
So, haben wir das durch. Und jetzt kommen wir zum Elefant im Raum. Also dem zweiten Elefanten im Raum.
Zwei Elefanten im Raum.
Ja, das kann ja mal passieren. Also ich meine, Entschuldigung, also es gibt ja auch, das ist ein Herdentier, der Elefant, ne? Miami Dolphins gegen Jacksonville Jaguars im Tottenham-Stadion. Oh, ich würde es ja so gerne erzählen, ne? Aber ich mache es nicht. Also ihr solltet wirklich, also ich mache ja gerne bekloppte Sachen. Ich verrate es nicht mal, keine Angst. Ich mache ja gerne bekloppte Sachen. Und ich hatte eine Idee für die Sendung. Alle haben mich für schwerst geisteskrank gehalten. inklusive Mike. Und ich habe dann lange mit der NFL diskutiert, ob wir das machen können. Also ihr solltet euch das Opening der Sendung angucken. Mehr sage ich dazu. Habe ich das gut? Das ist gut, ne? Gute Werbung, oder? Das ist
sehr
oder?
Gut, ja.
Ja. Das Problem ist, es muss ja auch einer drehen. Es macht entweder Dennis Müller oder es macht Veronika Mittermüller. Einer von beiden muss da mit durch. Ich glaube, die spielen Stein, Papier, Schere. Und ich hätte ja gerne Vroni. Da würde ich mich auch bei der Nummer wohler fühlen. Aber egal, solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Also 14.55 Uhr ist genau der Zeitpunkt, wo das passieren wird. Boah, ich habe ein bisschen Schiss, Mike. Zu Recht, ne?
Nein, brauchst du nicht.
Sagst du jetzt so.
Ja, natürlich.
Egal. Also, Miami Dolphins 1-4 gegen die Jacksonville. Ich habe bis jetzt noch nicht verloren und mein Coach tanzt lieber mit Frauen, die so alt sind wie seine Enkelkinder. Salopp gesagt.
ich lieb's.
Salopp gesagt, und das meine ich jetzt ernst, könnt ihr euch darauf einstellen, dass ihr nicht falsch verstehen, Mike wird jetzt gleich schreien, nein, dass ihr ein geileres Footballspiel sehen werdet als gestern Nacht. Hat folgenden Hintergrund. Das ist eine alte Footballweisheit. Wenn ein Team, so wie gestern, die Tampa Bay Buccaneers, es können und immer wieder beweisen, dass sie es können und das andere Team muss, dann hast du so ein Spiel, dass das eine Team am Ende vielleicht noch hinten rankommt, aber es ist nie auf Augenhöhe ist. Wenn zwei Teams müssen, und zwar müssen, weil sie es vorher nicht geschafft haben, dann ist das wie so ein Schwergewichtskampf, dann gibt es direkt ins Gesicht. Und alle Zutaten sind ja eigentlich da. Also ich habe richtig Bock drauf.
Ich glaube auch, ehrlicherweise, es wird ein offener Schlagabtausch. Ich finde es lustig, dass Miami und Jacksonville in Wahrheit gar nicht so weit auseinander liegen und die jetzt nach London fliegen müssen, um sich auf die Fresse zu hauen im Football. Das ist echt schon, die können eigentlich gleich einen Flieger nehmen, fast. Ich habe so ein bisschen, oder das größte Fragezeichen für mich ist, deswegen ist es jetzt, also schon ein bisschen schwer, jetzt schon zu tippen, es sind so viele noch auf dem Injury Report, wo du nicht weißt, ob sie spielen werden oder nicht. Vor allem bei den Dolphins, von Xavier Howard bis Devonta Parker, Preston Williams. Du weißt ja eigentlich noch gar nicht, welcher Quarterback spielen wird, oder? Also weil Tour wurde von der IR genommen, könnte also theoretisch spielen. Brissett selber ist questionable.
Der muss.
Er muss, und da tut mir so ein bisschen schwer. Auf der anderen Seite, die Jaguars stehen 0-5. Ich habe Urban Meyer ist der, der am meisten Ja geschrien hat, als Gruden E-Mails in die Öffentlichkeit kamen, damit die Leute nicht mehr so sehr beinreden.
Geil, ich bin aus dem Fokus.
Aber da klappt's auch einfach nicht. Also wenn du die Aussagen nach dem letzten Spiel der Jaguars gelesen hast, wie sich Lawrence und Meyer nicht einig sind, ob man einen Quarterback-Sneak spielen sollte oder nicht, das war schon fast peinlich. Also Urban Meyer hat nach dem Spiel gesagt, er wurde angesprochen, 4-1, wieso läufst du mit Hyde, statt mit Lawrence einen Quarterback-Sneak an der Endzone zu probieren? Hyde hat 3 Yards verloren. Sagt er, ja, weil mein Quarterback das noch nicht kann, wir müssen erst im Training den Quarterback-Sneak üben mit ihm, weil da NFL da ist gedacht, das anders.
Alter.
Hä, dachte ich, hä? Willst du jetzt mit deinen eigenen Leute angreifen? Du bist doch der beliebte Coach, du kannst ja jetzt nicht einen Lawrence da noch vom Bus werfen.
Vor allem,
und, ja?
Was hat, also womit hat Clemson in solchen Situationen das Spiel gewonnen? Quarterback-Sneak.
Also, und Lawrence wurde natürlich darauf angesprochen, warum, also dass Meyer das gesagt haben soll, und Lawrence meinte, du, also wenn wir können so viele Quarterback-Sneaks spielen, wie der Coach es will, ich bin allzeit bereit, keine Ahnung, was er da sagt, ich kann Quarterback-Sneak. Also das ist halt peinlich, es ist halt einfach nur peinlich.
Ja, also Urban Meyer, also die Liste, wir haben schon drüber gesprochen, die Liste ist lang derer, die es versucht haben, aus dem College in die NFL zu kommen. Es ist a totally different ballgame, das ist wirklich so. Also NFL ist was ganz, ganz anderes. Du hast halt die sportliche, also weißt du, so die Puddinghaut, das, was oben drauf ist. Das ist jetzt nicht irgendwie unten, das so, mal gucken, sondern überleg mal, du hast so Aaron Rodgers, Josh Allen, Derrick Henry. Das ist halt so die sportliche Speerspitze der Menschheit. So, und dann kommst du als Urban Meyer dahin und sagst, oh, machen wir mal und hier und da. Und ganz viele Stimmen, ich habe mich mit unserem Freund hier, David, lange unterhalten, der ja tatsächlich auch 2-3 Spieler bei den Jacksonville Jaguars betreut, der sagt halt, das ist eine ganz komische Stimmung. Es wirkt beim Training so wie College, aber irgendwie anders. Und dieser Satz, den fand ich bezeichnend. College ist natürlich, du hast eine Rotation, du hast alle 2-3 Jahre neue Spieler, du nimmst die mehr oder minder an die Hand, und das ist ja, du hast da gestandene Profis, ey, wenn dir dann Urban Meyer sagt, so, also wir machen jetzt, Digga, habe ich schon mal gemacht, ne? Entspann dich. Das ist schon eine paradoxe Situation. Und Jacksonville ist ja nun mal das Heimteam in London. Also die sind ja rein theoretisch die London Monarchs 2.0. Und die müssen jetzt den ersten, wenn die da tatsächlich mit wehenden Fahnen untergehen, dann pickst du wieder ein 1. Punkt. Und da muss jetzt, das wird geil. Also wirklich, ich glaube tatsächlich, dass dieses London-Spiel hat ja auch immer ich hoffe, ich zitiere es jetzt richtig, Mike ist ja so eher der Fußball-Fan im Gegensatz zu mir. Es heißt ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, ne, wenn man über DFB-Pokal spricht, richtig?
Richtig.
Genau. Und London ist so wie der DFB-Pokal. Der hat auch seine eigenen Gesetze. Ich habe da schon Spiele erlebt, wo der haushohe Favorit mit wehenden Fahnen untergegangen ist. Und wenn dann tatsächlich, auch damals gab es natürlich so Duelle, wo du gesagt hast, Alter, interessiert doch keine Sau. Und das waren dann die geilsten Footballspiele, weil die sich das besorgt haben. Also das war ein offener Schlagabtausch ohne Visier. Bam, 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 bam. Wird geil. Aber trotzdem, also Jacksonville, lächerlich, machen wir kaputt.
Und deswegen tippe ich, um Carsten zu triggern und um im Fantasy
Digga, tu's Football. Digga, tu's nicht. Mach's nicht.
Und reiz mich Fantasy nicht. Football
Nein, reiz mich nicht.
Zu brillieren, denn Nein. Mein Wide Receiver heißt Laviska Junior Chenault und mein Call ist, dass der ein Riesenspiel macht, zusammen mit Robinson als Running Back. Und die Jaguars gegen die Dolphins nach einem coolen Footballspiel knapp gewinnen werden. Ganz egal, ob Brissett oder Tour spielt. Und ich tippe deswegen auf die Jacks. Aber ein ernster Hinweis noch. Ich hoffe nur, wenn sie jetzt Tour runtergenommen haben, dass er wirklich fit ist. Also ihn jetzt irgendwie zu früh reinzuwerfen in London, wird auch keinen Sinn machen. Auch wenn Brissett questionable ist. Ich hoffe, dass sie mit Tour richtig umgehen, weil der Junge muss fit spielen. Es hilft ihm auch nicht, wenn er angeschlagen spielt.
Du hast es gemacht.
Tja, gejinkt.
Nee, pass auf. Was spiele ich? Also ich wollte eigentlich die Sprachnachricht zu alle Katzenteams sind schlecht. Das zieht sich tatsächlich durch. Alle Katzenteams sind schlecht. Aber nee, pass auf, wir
die
müssen
Bengals
über Tour sprechen.
Die Bengals sind noch nicht schlecht.
Was?
Die Bengals sind noch nicht schlecht.
Naja, die sind auch nicht da.
Die sind recht, besser als in den letzten 5 Jahren.
Das stimmt. Also die haben inzwischen Krallen. Pass auf. Zur Beruhigung, warte kurz. Es geht nicht anders. Es ist ungesund, macht es nicht, aber ich muss mich jetzt kurz beruhigen, weil ich bin gerade auf 180. Ich gebe dir völlig recht. Ja, sie müssen mit Tua richtig umgehen. Ich finde, jetzt muss Tua aber mit sich selber mal richtig umgehen. Du bist der Hoffnungsträger. Ich weiß nicht, ob Tua vielleicht nicht so oft Zeitung liest oder Fernsehen guckt oder ESPN verfolgt oder keine Ahnung. Dieser Justin Herbert, der aussieht wie Anakin Skywalker. Das war eine Alternative. So, und ich weiß nicht, dieser Druck, also der hat ja am College mal abgeliefert, bis zu seiner Verletzung. Und das war ja tatsächlich richtig guter Football, den er in Alabama gespielt hat. Und dann gab es, falls ihr das nicht mitgekriegt habt, weil ihr vielleicht die Pille noch nicht so lange verfolgt, ich habe mit Mike über die Draft diskutiert. Das Draft oder nicht wortklauberisch werden. Also das Drafting. Und ich habe zu Mike gesagt, ich persönlich würde als Dolphins Justin Herbert draften. Musste ich Scheiße fressen. Jetzt Justin Herbert, müssen wir nicht drüber sprechen, funktioniert wie, also das ist schon eins mit Sternchen. Und Tua ist eher so 4+. Und der muss jetzt, weil sonst, und das prophezei ich jetzt einfach mal so in den Kaffeesatz hinein, ist in der nächsten Draft ein Quarterback fällig. Wenn der jetzt tatsächlich zurückkommt und nicht abliefert, es gibt so viele Stimmen in Miami, du musst dir mal den Miami Herald oder so durchlesen, die preisen alle, sagen alle, hätten wir doch hätten. Diesen Druck, wenn du dem jetzt nicht entgegentrittst und nicht ein geiles Spiel ablieferst, dann hast du ein Problem und verlierst du komplett den Lockerroom.
Deswegen würde ich an der Stelle der Dolphins ihn schützen und sagen, wenn er noch nicht fit ist, dann erst nächste Woche. Weil es hilft ihm nicht, wenn du ihn reinwirfst und der dann
wenn er auf den Platz kommt, schlecht spielt,
dann ist er noch mehr verbrannt. Also dann machst du ja genau das, dann fütterst du ja genau diese Kritiker. Deswegen würde ich eben warten, bis er fit ist, damit er es zeigen kann. Wenn er da nicht funktioniert, dann ist es sowieso klar, dann hat Miami noch ein größeres Problem. Ja. Ich würde trotzdem den Ratschlag an dich und alle Dolphins-Fans geben, die Vergangenheit zu lassen, weil was sollen die Bärsten jetzt sagen? Das Trubisky, Mahomes, Jackson, ja. Ist vorbei. Jetzt musst du
nach vorne gucken. Ich mag ja die NFL.
Ja, also aber Tour ist ja auch kein Blinder. So, die Frage ist halt nur, inwiefern haben seine Verletzungen sein Spiel beeinflusst? Wie gut ist er im Vergleich zu dem, wie er im College war? Ja, aber du wirst dieses Jahr eh mit ihm jetzt gehen, also schau dir an, wie er spielt und entscheide nach dem Jahr, Neuanfang oder weiterhin Tour.
So, was ich damit aber sagen will, ist, wenn er tatsächlich zurückkommt, da gebe ich dir völlig recht, dann muss er. Muss.
Das stimmt. Und was du gesagt hast und wo du recht hattest, ist, du warst wirklich jemand von denen, die gesagt haben, der Herbie, der ist einer, das weiß ich noch.
Der Herbie Herbsen.
Der Tankers Herbie Bears, Herbsen. Komm.
Ja.
Divisionsduell.
Ja.
Richtig. Der Knalls.
Ja, da ist Feuer drin. Also,
Packers stehen 4-1, die Bears stehen 3-2.
Packers 25-22 gegen Cincinnati gewonnen. Matt LaFleur steht 4-0 gegen die Bears. Das ist schon mal nicht so schlecht. Passing. Brauchen wir jetzt nicht zu vergleichen, ne? Also Justin Fields, da steht ein R hinter für Rookie und das war jetzt auch nicht so berauschend bis jetzt. Was mir tatsächlich Hoffnung macht aus Sicht der Bears-Fans, ist Khalil Mack schon 5-6, auf der anderen Seite Preston Smith mit 2. Also wenn die Bears 1 können, dann aufs Maul hauen. Und wenn du Aaron Rodgers aus dem Rhythmus bringst, dann kann das funktionieren. Dafür muss aber alles andere funktionieren. Und das bedeutet, ich hoffe, dass, ich zitiere Mike Stiefelhagen, der Offense-Guru Matt Nagy endlich auch mal gefunden hat, wo das Offense-Playbook, das vernünftige Offense-Playbook im Lockerroom liegt.
Ja, die einzige Chance für die Bears ist, glaube ich, echt über die Defense die Packers zu schlagen. Sie spielen zu Hause, sie müssen das nutzen, sie müssen Rodgers unter Druck bekommen. Wenn ich dann lese, Khalil Mack questionable, kriege ich Bauchschmerzen aus Sicht der Bears-Fans. Der muss spielen. Die müssen irgendwie versuchen, Rodgers da unter Druck zu setzen, weil wenn Rodgers Zeit hat, dann haben sie keine Chance. Auf der anderen Seite, King ist questionable. Das ist vielleicht für die Packers-Fans, wo sie sagen, gut. Auf der anderen Seite, ich glaube, Alexander fehlt ja auch, der ist auf der IA. Also die Bears haben auch Möglichkeiten, im Passspiel zu glänzen. Das könnte, also normalerweise ist es ja mal ein Spiel, was low-scoring ist, aber es könnte auch sein, dass beide Defenses ihre Probleme haben und dann Fields und Rodgers sich messen können. Ich glaube trotzdem, um direkt zum Tipp zu kommen, es ist das Topspiel der NFC North, dahinter die Vikings sind 2-3. Ich glaube, die Packers vergrößern den Vorsprung. Und ich glaube, dass sie auswärts die Bears schlagen. Aber ich denke nicht deutlich. Also ich glaube auch, dass das durch eine Fehleinschätzung, eine Kleinigkeit, ein Turnover, können die Bears das Spiel gewinnen. Aber ich bleibe bei Green Bay.
Punkt. Gehe ich mit. 1-1. Kannst du nicht anders reden, kannst du nicht anders argumentieren, brauchen wir jetzt kein Streitgespräch vom Zaun zu sprechen. Aber
Aaron Jones ist questionable. Den habe ich gegen dich. Der muss spielen.
Ja, Digi. Ja. Alles gut.
Alles gut.
Du gewinnst doch eh. Wirst du mit 2 Punkten Vorsprung im Fantasy-Team gewinnen. Mach dir da keine Sorgen.
Ja, letztes Mal hast du auch Mimimi und dann hast du,
Ja, okay. Mimimi. Toll, das war jetzt einmal Glücksgriff. Einmal.
Miezekätzchen-Duell, Carsten.
Das nächste Kätzchen.
Nee, jetzt kommt das Miezekätzchen-Duell der Bengals und Lions.
Miezekätzchen.
Ich will Dan Campbell eigentlich nicht nochmal weinen sehen. Also wenn, dann sollen sie deutlich verlieren und nicht durch ein Field Goal in letzter Sekunde. Das hält ja keiner mehr aus.
Also Jack Fox, den werden wir oft sehen. Das ist der Panther der Detroit Lions. Das Problem ist halt, du hast rein theoretisch eine auf dem Papier bessere Defense als Offense. Zumindest was die Leistung im Spiel angeht. Ich bin tatsächlich, ich würde es den Lions so dermaßen gönnen. Echt, also ich habe ja damals Campbell, als er Interims Head Coach bei den Dolphins war, habe ich schon so abgefeiert. Der Typ war als Spieler schon eine Granate. So. Ähnlich emotional hat er auch da gestanden und gesagt, wir reißen das Ruder rum und es hat tatsächlich funktioniert. Also damals hat man wirklich dann gesagt, Dolphins können plötzlich Football spielen. Ich würde mir so wünschen, dass dieser Knoten in Detroit endlich aufgeht. Endlich. Endlich. Weil, überleg mal, die stehen genauso da wie die Jacksonville Jaguars. Und Lions ist halt eine größere Katze als ein Jaguar. Also auch auf dem Papier, auch spielerisch, auch für mich emotional. Das kann nicht sein, dass die Lions genauso schlecht sind wie die Jacksonville Jaguars. Das geht nicht.
Ja, ich habe es ja vor der Saison als schlechtestes Team gesehen. Also es geht eigentlich schon, ehrlicherweise. Ich glaube auch nicht, dass es gegen die Bengals was zu holen gibt. Es tut mir sehr leid. Wenn, ich würde es ihnen gönnen. Ich würde es den Lions gönnen, weil sie hätten den Sieg auf jeden Fall verdient gehabt. Ich würde es dem Coach gönnen, ich würde es den Spielern gönnen. Ich glaube aber, dass Burrow mit den Bengals, also sie stehen 3-2, das ist jetzt nicht überragend, aber es ist besser als in den letzten Jahren. Ich glaube, dass Burrow den 4. Sieg für Cincinnati einfahren wird. Aber es wird kein einfacher, weil du musst erstmal nach Detroit, du musst erstmal gegen diese Truppe, die Kneecaps abbeißen will, spielen. Das wird scheppern.
Okay, pass auf. Ein Wert, der uns jetzt, also der allen, also ja, und wir gehen Burrow und Chase und wir sind so geil. Ich würde kurz mal eine Zahl in den Raum werfen. Auf der einen Seite, die Offense, ne? Pro Spiel, Yards. 338,8. Und bei den Detroit Lions 339,9. Also so schlecht sind die Lions gar nicht. Auf dem Papier, da sind wir wieder bei dem, was ich eben sagte. Aber sie bringen es halt nicht zu Ende.
Und man muss auch sagen, vielleicht sagt das einigen von euch da draußen was, sogenannte Garbage Yards, also es klingt vielleicht gemein, aber es gab Spiele der Lions gegen die Packers, wo sie wirklich schon zur Halbzeit weit hinten lagen und dann plötzlich noch 200 Yards geworfen haben. Also wenn du als führendes Team den Gegner mehr kommen lässt, aber eben auf dein Clock-Management achtest, ja, weil Statistiken sind das eine. Recht.
Ich wollte doch einfach nur mal allen da draußen Mut machen. Meine
Güte, stimmt, die sind nicht so schlecht.
Heute.
Nein, du hast ja, die sind nicht so schlecht, wie man vielleicht beim 0-5 denken mag. Es ist was drin gegen die Bengals, ich tippe nur nicht drauf.
Sean Hockley übrigens, die geile Katze, also da sind wir wieder bei Katze, der Schiedsrichter mit den dicken Armen. Der ist der Ref. Also ich freue mich auf die Partie, freue ich mich tatsächlich, weil ich sehen möchte, dass die Lions gewinnen. Sie gewinnen aber nicht, deswegen tippe ich auf die Bengals. Punkt.
Schisser, Schisser,
Carsten. Ja, soll ich jetzt, Digga, steht der.
Okay, nächstes Spiel. Wer bei mir? Oh, 1-4 gegen 1-4. Houston gegen Indianapolis.
Houston, wir haben ein Problem.
Was ist jetzt Davis Mills? Ist es das Beste seit geschnitten Brot oder ist es doch nur Rookie? Ich habe keine Ahnung. Gegen die Pets, das hat mich komplett verwirrt.
Ich glaube, das hat sogar David Mills verwirrt.
Ja, Davis Mills denkt, glaube ich, auch. Was denn da passiert?
Wieso funktioniert denn das hier? Was mache ich denn hier? Wieso funktioniert denn das? Und wieso kann ich überhaupt einen Ball anbringen? Was ist denn hier passiert? Wir sind doch die Houston Texans. Das muss doch alles scheiße sein. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Das war wirklich gar nicht so schlecht. Garbage Yards hatten die nicht. Also das war jetzt kein Spiel dabei, wo der Gegner halt wirklich Prevent Defense gespielt hat, tief gestanden hat, dadurch noch 10 Yards und noch 10 Yards und noch 10 Yards. Und das macht mir Angst. 363,4 ist der totale Offense-Wert der Indianapolis Colts im Schnitt. 282,6 die Houston Texans.
Aber eigentlich müssen die Colts das doch machen, oder?
Aber eigentlich, überleg mal, bei beiden Teams, also die Colts mussten in Overtime gegen die Baltimore Ravens und die New England Patriots, haben am Ende den Sack noch zugemacht, 25-22 gegen die Houston Texans. Also eigentlich, wenn alles gut läuft und alles normal läuft, dann müssen die Houston Texans da untergehen. Das kann nicht sein, dass die, also dann hat Indianapolis ein Problem. Also dann würde ich als Defense-Koordinator wirklich nochmal fragen, so, wie war das noch mit den X's und O's? Kann ich das Spielgerät nochmal sehen? Ich habe es nicht verstanden.
Mir hat es gefallen, was Houston gegen die Patriots gezeigt hat. Ich glaube auch, dass die Colts eigentlich eine Nummer zu groß sind, aber ich weiß nicht. Ich lese dieses Spiel, lese Davis Mills und denke mir, ey Mike, sei doch mal wild.
Davis Mills, also das ist halt so wieder dieses.
Der längste Nacken der NFL, ey.
Der längste.
Ja, hast du mal gesehen? Das ist ja ein Tower.
In Fachkreisen nennt man ihn auch Topsy Turtle. Das Problem ist natürlich, David Mills kann so wie Pornoschnörres bei den Jacksonville Jaguars. Das ist tatsächlich so eine Packung, da kann alles passieren. Also. Frag mal Bill Belichick, der wird sich auch gesagt haben, David Mills, ja, Mac Jones, Abfahrt, wilde Fahrt, gewinnen wir. Also der hat bestimmt so das ein oder andere graue Haar gekriegt wegen David Mills. Und ich glaube tatsächlich, David Mills kann der Faktor sein, wenn er gut ins Spiel findet. Weil da sind wir wieder bei dem, was ich über das Dolphins-Jaguars-Spiel gesagt habe. Die einen können es, die anderen müssen. Und Teams, die müssen, sind immer scheiße gefährlich. Und wenn du dann noch so einen Rookie hast, der sagt, mach das mal eben kurz hier, mach euch mal keine Sorgen, dann hast du ein Problem.
Ich habe gerade 8-mal drüber nachgedacht, ich glaube, die Colts gewinnen. Aber scheiß drauf, ich sag Texans, ich sag Houston.
Howdy, Partner.
Ja, also es ist ein Divisionsduell.
Hol die Cowboy-Hude raus. Mike wechselt jetzt die Gesinnung. Er wird jetzt Texaner. Durch und durch. Er wird nachher wahrscheinlich auch auf die Cowboys tippen. Das heißt, howdy. Kaum ist Roni weg, holt er das Pony raus und sagt, kein Lasso und Abfahrt geht's durchs Glockenbachviertel. Hat einer Mike gesehen? Ja, hier, hiha. So,
er macht Codes. So. Müssen die Codes eigentlich machen.
Ich sag Codes, komm. Nur der Spannung wegen.
Ja, natürlich. Rams Giants. Eddie Giants, tut mir so leid. Also, wie viele Verletzte willst du haben? New York sagt, ja. Also das ist ja wirklich Wahnsinn.
Alle.
Der eine, der noch laufen kann, haut einen anderen auf den Helm und muss vom Feld. Also,
alle mit scharfe Soße.
Ja. Shepard, Slayton, Tony, alle fehlen. Also questionable, alle könnten fehlen. Saquon Barkley ist raus.
Ich finde, der Injury Report, Mike, wenn du da drauf guckst, das liest sich wie der Depth Chart. Da stehen also mehr Leute drauf als aktive Spieler.
Ja, ein bisschen schon, das stimmt schon. Und bei den Rams auch nicht zu unterschätzen, Aaron Donald questionable. Das Problem ist nur, dann kommen halt die anderen 8 Maschinen auf dich zugerannt.
Dann kommt halt Floyd und sagt, Kuckuck, bin auch schon da.
Und ich weiß jetzt wirklich nicht, ob Mike Glennon die Lösung ist für alles.
Mike Glennon, ja gut, der hat bei den Bucks und so und hier und Brady. Und
Mike Glennon ist die Lösung auf die Frage, die du nicht stellst. Also,
oh ey, sag mal, du bist heute, also wir sollten immer so früh aufnehmen. Ich fühle mich ein bisschen wie in Watte gepackt. Aber du bist Jüdrup. Sie lösen nee, die auf die Frage, die du nicht stellst.
Ja, brauchst du nicht.
Meine Fresse.
Brauchst du nicht. Wie irgendein X suchen in Mathe. Du willst gar nicht das X finden, aber du musst halt suchen, weil du bist gezwungen. So, nee.
Warte mal ganz kurz. Patrick und Björn, falls ihr zuhört, ne? Heute. Zieht euch warm an. Mike ist jetzt schon Jüdrup und morgen ist erst College. Der ist jetzt schon auf Arbeitstemperatur.
Ja, und vor allem, also ich bin ja eigentlich stolz, wenn ein anderer Mike was liefert, aber das ist, also weiß auch nicht. Der liefert nicht.
Ich glaube, wer richtig abliefern wird, ist Riley Dixon. Das ist der Panther der Giants. Der wird oft zum Einsatz kommen. Denn wenn du keinen Saquon Buckley hast und du hast keinen Danny Jones, sondern Mike Glennon und du hast auch nicht wirklich Anspielstationen, brechen wir es runter. Rams, Punkt.
Klarer Rams-Sieg, glaube ich sogar. Es tut mir sehr leid, liebe Giants-Fans. Ich gönne euch wirklich eine gute Zeit, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn es so kommen würde, würde es mich freuen, aber ich glaube, nein, die Rams sind zu stark. Oh. Das ist so das Spiel der beiden Defenses, die mit am meisten enttäuschen. Einmal auf krasse Art und Weise und auf der anderen, weil sie letztes Jahr eigentlich
ich weiß,
nicht
was
so schlecht
meinst.
Sind. Ja.
Kansas City gegen Washington.
True.
Yes, ich letztens, baby.
Ich habe Kansas City Zeitung gelesen. Where are you, Mr. Jones? Also jetzt werden schon die ersten Spieler aus der Defense rausgepickt, wo man sich fragt, was sie liefern, was nicht. Also Chris Jones wird jetzt schon als jemand ja, herausgenommen, wo gefragt wird, was ist los? Ich glaube, Matthew und Sorensen, auf die beiden gucke ich jetzt dieses Wochenende, weil die sind letztes Mal fast schlägernd vom Feld gegangen.
Die beiden Safeties, also falls ja. ihr die Namen nicht so drauf, also falls ihr sagt, Kansas gucke ich zwar, aber kenne ich nicht en Richtig. Detail. Also die beiden spielen nebeneinander, aber die waren mehr aufeinander, also salopp formuliert.
Ja, Heinicke Magic gegen Patrick Mahomes.
Riverboat
Ganz kurz.
Pat Riverboat Ron gegen Andy Reid.
Pat Mahomes ist der Quarterback in der Liga, der nach Lawrence und Wilson die meisten Interceptions geworfen hat. Das musst du immer geben. Ja?
Hättest also nicht du da in Las Vegas drauf Geld gesetzt, hätten wir jetzt ausgesorgt.
Ja, Clyde Edwards-Helaire verletzt, heißt auch da muss der Backup ran. Also die Chiefs sind angezählt.
Der ist nicht verletzt, die bauen dem gerade so Saugnäpfe an die Hände.
Oder das, auch einer der Running Backs mit den meisten Drops, ja, stimmt. Weiß nicht, die Chiefs dürfen sich nicht mehr so viele Fehler erlauben. Also ja, man muss sagen, sie haben 3 Spiele verloren. Gegen Bills, Chargers, Ravens. Das waren 3 andere starke Teams. Aber das sind die Chiefs. Und sie kassieren zu viele Punkte. Egal gegen wen. Gegen Washington muss jetzt ein Sieg her. Wenn du guckst, wie die Raiders, Broncos und Chargers stehen, du darfst sie nicht mehr erlauben.
Letztes Spiel zwischen den beiden übrigens, das ist schon richtig lange her. Ungefähr so lange wie fast Grudens E-Mails. Nämlich genau das Spiel, also dass die Kansas City Chiefs ins FedEx Field mussten, ist 2013 gewesen. Und da gewannen die Chiefs 45-10. So deutlich wird es nicht. Ich lege mich jetzt mal aus dem Fenster. So deutlich wird es nicht. Und wer Riverboat, also Ron Rivera, so ein schwieriger Name, also RR kennt, der steht 0-2 gegen den Onlen Andy Reid. Der wird das auch mal irgendwann ändern wollen. Und wenn die Chiefs eins können, dann ist es natürlich schnell den Ball bewegen. Aber, du sagst es gerade, Edwards-Helaire ist raus. Heißt aber natürlich nicht, dass deren Running Game jetzt ungefährlicher ist, denn da stehen noch andere geile Typen. Und dann hast du noch Hill und dann hast du noch dies und dann hast du noch das. Und wir können jetzt alle Heinicke-Bud Light irgendwie feiern bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Aber ganz ehrlich, die werden schon öffentlich in der eigenen Presse vorgeführt. Die werden, glaube ich, echt jetzt mal abliefern. Also ich glaube, die Zeit der Chiefs, die in Woche 5, das muss man nochmal deutlich sagen, 2-3 stehen. 2-3. Also alle Broncos-Fans freuen sich, alle Raiders-Fans freuen sich und wahrscheinlich freuen sich auch, und das meine ich jetzt ernst, alle NFL-Fans, denn dadurch ist natürlich mal Spannung garantiert. Weil jetzt müssen die, und da sind wir wieder beim Anfang, Teams, die müssen, die liefern.
Du kannst nicht diese löchrige Defense dem Goat Taylor Heinicke darbieten. Das geht nicht.
Boah, Taylor Heinicke, ja, da hab ich vergessen. Das ist ja, du bist ja Vorsitzender des Deutschland-Fanclubs. Wie viele Mitglieder habt ihr jetzt? Außer dir und Roni, die du zwangsweise dazu genötigt hast,
auch nicht, zu unterschreiben. Wir nehmen neue Leute auf, ich sag's mal so. Also eigentlich glaube ich wie du, dass die Chiefs ein Comeback feiern werden. Aber ey, diese Defense, dieser Quarterback von Washington, ich hab Bock, stell dir mal vor, die stehen 2-4 und verlieren noch gegen Washington. Oh mein Gott, da brennt so der Weihnachtsbaum jetzt schon im Oktober.
Dann ist Arrowhead, dann holen die Speerspitzen raus und schießen auf die eigenen Leute.
Letzte Woche war Heinicke nix. Davor die Woche war er sehr stark. Vom Turnus
jetzt
her.
Jetzt kommt wieder Mikes Turnus. Eine Woche kann er. Ja, ich wusste
mich
es.
An.
Ich wusste es.
Taylor Heinicke zerstört die Chiefs. Ich tippe das.
Boah, Alter. ganz ehrlich, dieses Frühmorgens, ich weiß nicht, isst
ja,
du den Kaffee?
Ich führe 3-2 im Tippspiel. Ich darf mir was erlauben, ich sag Washington.
Ja, aber was das denn? Ist jetzt kacke, weil ich wollte auch auf Washington.
Na, was? Nein, wolltest du nicht. Du wolltest nicht Washington tippen. Doch, nein, weil du hast doch gerade gesagt, Comeback to Kansas.
Ja, aber ich habe gedacht, komm, so, aber nee, dann pass auf, nee, du führst 3-2, jetzt muss ich vernünftig tippen. Da hast du recht. Vielen Dank, dass du das nochmal deutlich
bitte
so
schön.
Sagst.
Also Washington.
Mein Herz sagt Washington, das Team, was bis heute noch keinen Namen hat und dessen E-Mails alle angeblich so harmlos waren, gegen die Kansas City Chiefs, und ich tippe aus Vernunftgründen, um Mike einzuholen, damit er das Denkmal aus dem Glockenbachviertel noch nicht nächste Woche enthüllt, Kansas City.
Kommen wir zu einem Spiel, wo ich keine Ahnung habe, bin ich ganz ehrlich. Minnesota Vikings gegen Carolina Panthers, ich habe keine Ahnung, wer dieses Spiel gewinnen wird. Es ist so schwer. Die Vikings stehen 2-3, die Panthers stehen 3-2. Die Panthers haben die letzten beiden Spiele verloren, die Vikings haben mit Ach und Krach letzte Woche gegen die Lions gewonnen. Ich weiß es nicht. Ich hab keine, ich kann eine Münze werfen. Ich weiß es nicht, wer gewinnen wird. Ich finde das ultra ausgeglichen in allen Mannschaftsteilen. Abgesehen davon, wer jetzt wirklich spielen wird und wer nicht, weil wieder zig Leute auf dem Injury Report sind. Ich finde es schwer. Ich lese jetzt, die Amis sind zu geil. Die haben Darnold auf den Thron gesetzt nach den ersten drei Spielen. Quarterback, der die meisten Touchdowns erläuft und so weiter und so fort. Befreit von Adam Gase, der neue Shit. Und jetzt zweimal verloren. Haben wir Darnold zu früh gelobt? Ist er wirklich der Wahre? Also direkt in die andere Richtung. Es ist unfassbar. Und jetzt kommen die Vikings. Weißt du was?
Die aber nur 19-17 gegen Detroit gewonnen haben. Und Kirk Cousins tatsächlich, es funktioniert. Also ich glaube, die Partie gegen Detroit war ein Ausrutscher, weil sie gesagt haben, Detroit war zu leicht. Carolina hat eine mega Defense mit Morgan Fox, etc., gute Passrusher. Kirk Cousins wird nicht einen ruhigen Arbeitstag haben. Und auf der anderen Seite, Darnold Düsentrieb wird natürlich da weitermachen, wo er vor zwei Wochen aufgehört hat. Er wird sagen, ey, das muss doch jetzt mal wieder funktionieren. Also auf Papier ist es eine geile Partie. Emotional weiß ich es nicht, kann ich nicht einschätzen. Kann ich wirklich nicht einschätzen.
Also, ich weiß es wirklich nicht. Die Vikings haben noch kein Spiel auswärts gewonnen. Die Panthers stehen 2-1 zu Hause. Es ist so schwer. Und wenn Phelan und Jefferson questionable sind, Cook ist letzte Woche ausgefallen, Mattison ist auch questionable, ultra schwer zu tippen, ultra schwer. Beide Teams sind in ihrer Division im Mittelfeld sozusagen, also Carolina zwar Zweiter, aber punktgleich mit den Saints. Minnesota 1-10, Chicago. Weiß ich, es ist das ausgeglichenste Spiel, was wir jetzt hier tippen müssen. Und ich gehe einfach mal mit den Vikings. Ich gehe einfach mal mit Justin Jefferson als meinen Fantasy-Spieler und hoffe, dass Captain Kirk ihn findet. Ich weiß aber nicht. Ich kann alles passieren. Eigentlich am liebsten würde ich wieder Remis tippen, aber dann bin ich wieder zu wild unterwegs. Ich sag Vikings.
Okay, du sagst Vikings. Ich gehe mit Darnold Düsentrieb. Ich bin verliebt in Darnold Düsentrieb. Ich liebe Haason Reddick, das ist der Linebacker. Schon 8 Tackles, 2 Sacks, also nur in Woche 5, ne? Also nicht ja, die ganze geht. Saison. Also ist schon geil. Morgan Fox mag ich privat, so. Also deswegen kann ich nicht gegen, geht nicht. Ich kann nicht gegen Morgan tippen. Das geht nicht. Carolina.
Okay, aber ich glaube, das wird mit das knappste Spiel an dem Spieltag. Chargers Ravens ist aber auch nicht zu unterschätzen, weil die Chargers, das muss man so sagen, eigentlich mit den Bills das beste Team der AFC sind. Ja, kann man mal so aussprechen. Ich finde, jetzt die Ravens wird eine harte Nummer. Und eins wollte ich unbedingt, das habe ich mir vorgenommen für diesen Podcast, eins möchte ich ansprechen. Und zwar, ich habe das Gefühl, wir vergessen jemanden. Und mit wir meine ich nicht nur die Pille für den Mann, sondern alle amerikanischen Medien, deutschen Medien, alle Football-Medien. Wir reden darüber, wie gut die Chargers spielen. Wir reden darüber, wie gut Justin Herbert funktioniert, wie Eckler funktioniert, wie Allen funktioniert. Wir reden zu wenig über Brandon Staley. Ist man von, also kompletter Ernst, wir reden über jeden Headcoach, der irgendwie jetzt irgendwo sein erstes Jahr spielt, ob es Salah ist, ob es Dan Campbell ist, Smith, wie, weiß nicht, Sirianni bei den Eagles. Wir sprechen über jeden und kritisieren sie, aber der Typ, letztes Jahr Defense Coordinator bei den Rams, geht zu den Chargers, die chronisch schon Geheimfavorit waren, uns nie gebracht haben durch Verletzungen, durch was auch immer, der jetzt bei den Chargers komplett abliefert, 4-1 steht, es funktioniert Offense wie Defense überragend und keiner sagt mal, Brandon, machst du gut. Mach ich jetzt mal, Brandon, das machst du richtig gut. Ja, schon, oder? Hast du also mal einen Bericht gelesen, Staley ist genial? Nee.
Nee, falls ihr euch sagt, ja, Brandon Staley, wer, wie, was, wo. Erster Job, tatsächlich, Achtung, festhalten. Bei den Chicago Bears 2017 bis 2018. Wer hat damals noch bei den Bears gespielt? Da waren so echt ein paar Linebacker dabei, die ganz gut waren. Was war er? Linebacker-Coach. So, dann ging es aufwärts zu den Denver Broncos 2019. Outside-Linebacker-Coach. Wer hat da gespielt? Van Miller und Konsorten. Okay, und dann ging es zu den Rams, Defense-Koordinator. Und da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. 2020 war die Defense von den Rams gefühlt das, was mal in Berlin stand, nämlich eine Mauer. So, und jetzt ist er bei den Chargers. Und ich mag den tatsächlich. Also ja, du hast völlig recht. Der ist irgendwie, der fliegt so unter dem Radar. Der sieht aber auch so ein bisschen aus wie so ein, ja, so ein graues Mäuschen. Der fällt nicht auf.
Papa sein von Justin Herbert.
Ja, sieht wirklich aus, so wie Papa und Sohn gehen zusammen zur Arbeit. Nee, Papa nicht. Nee, großer Bruder. Das ist der große Bruder.
Ja.
Ich meine, der ist erst 38.
Das muss man, wieso reden wir nicht über ihn? Was ist denn los? Leute, es gibt Brandon Staley, der macht einen guten Job. Lass mal drüber reden. Also wirklich, und der hat jetzt eine richtige Herausforderung, weil die Ravens mit Lamar Jackson. Es gab ja viele, die meinten, man hat Lamar Jackson schon entschlüsselt, den Code geknackt, man weiß, wie man ihn zu verteidigen hat. Und wenn man dann das Spiel sieht, letzte Woche gegen die Colts, wo Lamar wieder gemacht hat, was er wollte, den Jungen, den musst du erstmal aufhalten können. Und wenn jemand das schafft, dann doch die Chargers-Defense, oder?
Definitiv.
Mit Brandon Staley.
Du musst halt das Contain halten, das ist der Punkt. Und du musst in der Pocket Druck generieren. Denn wir haben jetzt durch die letzte Woche eine Sache gelernt, wenn der Lamar nicht laufen kann, dann kann der plötzlich richtig gut werfen. Also ich meine, Lamar Jackson hat fast gefühlt so viele Yards wie die Raiders. Also alleine, ne? Nicht das Team Ravens. Das ist schon phänomenal und ich finde vor allem diese Entwicklung, die Evolutionsstufe, die Lamar Jackson durchgemacht hat, vom der kann nur laufen zum ui, der kann aber auch werfen Typen. Großartig. Deswegen muss man sagen, ja, was passiert jetzt im Falle des Falles? Also, brechen wir es mal runter. Die Defense der Baltimore Ravens ist jetzt bekanntermaßen auch kein Verein von Nasebohrern, Weichduschern oder Warmduschern oder Turnbeutelvergessern. Also die wissen auch, was sie tun. So. Und da wird Druck. Druck ab der ersten Minute. Wenn ich eins in der Analyse der letzten Spiele der Chargers gesehen habe, ist es, wenn Justin Herbert Druck kriegt, dann wird er richtig präzise. Das wird ganz. Das ist so ein Typ, kennt also Mike, dieses, weißt du, jetzt erst recht. So, das gefällt mir bei dem Typen. Und Staley kann Defense. Der hat ja auch, das ist aber der Punkt, er hat selber auch Quarterback gespielt. Also der kann halt wirklich beide Seiten. Und gegen Indianapolis, es war Overtime, es war ein geiles Footballspiel. Ja, aber, und da sind wir jetzt beim Punkt, springen wir mal bitte auf den Anfang der Partie der Baltimore Ravens gegen die Indianapolis Colts. Da sah das nicht so rund aus. Und warum sind die Baltimore Ravens in der Lage gewesen, das Spiel noch zu drehen, weil Indianapolis es zugelassen hat. Und auf der anderen Seite, Chargers, wenn die eins können, dann richtig gut Defense spielen. Deswegen, ich sehe da noch nicht so ein deutliches Tüdelü und Tadala, die Lamar Jackson Show 2.0 und 99 Madden Club, ich komme. Glaube ich nicht.
Auf keinen Fall. Also die Ravens stehen 2-0 zu Hause, spielen auch zu Hause. Die Chargers stehen 2-0 auswärts. Also es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz knappes Duell. Beide Teams haben die Chiefs geschlagen, darf man auch nicht vergessen, sind so die Chiefs-Bezwinger im direkten Vergleich. Aber die Chargers haben die Browns letzte Woche so vergenutzt, also so ein Riesenspiel, 47-42, sie haben gegen die Raiders gewonnen. Oh, es ist sehr schwer zu tippen wieder, aber ich war ja einer der größten Chargers-Kritiker, ja, der letzten Jahre, sehe ich mich auch, auf jeden Fall, den Award nehme ich an. Aber ich bin noch nicht im Hype-Train drin, aber der Hype-Train hält gerade in meiner Station und ich habe ein Fuß drinne, die Hand irgendwie schon am Griff und guck nochmal, wann der nächste Zug fährt, aber überlege einzusteigen. Und das drücke ich aus, indem ich hier auf die Chargers tippe.
Gehe ich völlig mit.
Oh.
Geh ich völlig mit, weil, also, du sagst ja, nee, wir müssen nach vorne gucken, jetzt dürfen wir. Nö, ich gucke gerne auf Justin Herbert. Gucke ich gerne. Macht mir Spaß. Und wenn die O-Line der Chargers es schafft, zum Beispiel, Mr. OW, und der heißt wirklich so, das ist natürlich lustig,
wenn du Pass-Rusher bist und
du heißt OW, das ist schon so, im Amerikanischen wird es nicht funktionieren, aber im Deutschen ist es total witzig, OW, da kommt er. Wenn die tatsächlich den Pass-Rush einigermaßen der Ravens in den Griff kriegen und Herbert diese Sekunde Zeit geben abzusteppen, also in der Pocket diesen Schritt nach vorne zu machen und dann den Pass zu servieren, puh, dann wird es ein enges Ding. Und ich glaube, es wird ein ganz enges Spiel, so mit 3, vielleicht maximal 7 Punkten Unterschied und ich glaube tatsächlich, die Chargers gewinnen das Ding.
Gut, wir tippen beide auf die Chargers, kommen damit zum nächsten Spiel. Es ist ja echt geiles Spiel dieses Wochenende wieder. Cardinals Browns.
Dazu haben wir eine Frage.
Moin, der Matthias hier aus der Nähe von Hamburg. Ich hätte mal eine Frage beziehungsweise eine kleine These. Und zwar geht es darum, was ein Franchise-Quarterback ausmacht. Muss der einfach nur konstant spielen oder muss das ein Ausnahme-Quarterback sein, wie Mahomes oder auch ein Brady? Und das besonders auf die Personalie Baker Mayfield bezogen. Reicht das, was er was er macht oder was er kann, aus, um ein Franchise-Quarterback in der NFL zu werden? Oder funktioniert er nur aufgrund des Laufspiels oder des sehr starken Laufspiels der Browns? Geiler Podcast, macht weiter so. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.
So. Okay. Pass auf. Was ist ein Franchise-Quarterback? Ich geb dir völlig recht. Die Unterschiede der jeweiligen Franchise sind natürlich die Grundlage dieser These. Wenn du dir überlegst, ein Tom Brady ist natürlich ein Franchise-Quarterback. Ist jetzt nicht der beste Läufer, ist nicht der mobilste, war noch nie. So, mach das mit dem Arm. Im Endeffekt suchst du als Franchise natürlich den Mann, der in dein Spielsystem passt. Und dazu gehört nicht nur das Spielerische, dazu gehört auch das Menschliche, dazu gehört die Führungsqualität. Wenn du mir überlegst, Matt Hasselbeck, wer? Genau, Matt Hasselbeck war Quarterback bei den Seattle Seahawks und hat da tatsächlich richtig gut abgeliefert. Also es standen Leute im Super Bowl, die kein heutiger Superstar-Quarterback vom Lauf, vom Pass, von allem Möglichen her waren. Da hat das System funktioniert. Dann hast du natürlich die klassischen Warren Moons, die Patrick Mahomes, die wirklich alles mit dem Arm regeln können, Russell Wilson und so weiter und so fort. Du suchst natürlich denjenigen, der in dein System passt. Und wenn du jetzt anfängst, einen Baker Mayfield in Frage zu stellen, ist das ein Franchise-Quarterback? Frage doch einfach mal oder stell die These andersrum. Wo wären die Cleveland Browns ohne Baker Mayfield? Wo wären sie mit den Quarterbacks, die sie vorher alle verbrannt haben? Baker Mayfield ist ein Typ, und das ist genau das, was du als Franchise willst, der rausgeht und sagt, Digga, jetzt gibt's ins Gesicht, wir gewinnen das Ding. Und wenn du dann noch körperliche Fähigkeiten hast, wie ein Raketenwerfer von Armen und gute Beine, dann bist du ein Franchise-Quarterback. Punkt. Du führst ein Team an, du gehst vorne weg, du hast die Fahne in der Hand und sagst mir nach, das ist wie der Reiseleiter, hier bin ich, folgen Sie dem Fähnchen.
Es gibt, glaube ich, viele Positionen im Football, wo du verschiedene Arten von Typen findest, die verschieden ticken. Aber ich glaube, ein Quarterback muss wirklich, ist, glaube ich, für mich die einzige Position im Football, der muss eigentlich ein Leader sein. Das muss ein Typ sein, dem das Team vertrauen kann, dem das Team in jeglicher Situation vertrauen kann. Wenn das Spiel auf der Messerschneide steht, 10 Sekunden zu spielen, musst du wissen, mein Quarterback schafft das. Und es kann halt nicht nur jemand sein, der nur rumblödelt oder, weiß nicht, der Lockerroom-Clown ist oder so. Das kannst du als Receiver, als Corner, als Running Back alles sein. Aber als Quarterback musst du auf jeden Fall jemand sein, zu dem das Team hochschaut. Und es gibt Quarterbacks, die diese Anführerfähigkeit besser haben als andere. Gibt auch welche, die gehen ein bisschen unter, auch wenn sie guten Football spielen. Das fällt so lange nicht auf, wie sie eben Erfolg haben. Das kann natürlich auch viel verdecken. Aber für mich sollte ein Franchise-Quarterback auch jemand sein, der ein Team führen kann und das dann im besten Fall erfolgreich, weil dann bleibt er auch. Und ich glaube, dass beide Teams, die Cardinals und die Browns, jemanden haben, der das theoretisch ausführen kann, auch wenn Kyler Murray noch nicht so dieser Leader ist, wie man es sein kann. Solange er aber Erfolg hat, was ich eben meine, spielt das erstmal nur eine sekundäre Rolle. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Oh, und Froni fällt hier was runter. Die Browns. Die
packt ja gerade ihren Turmbeutel.
Ja, ich glaube, die packt gerade den Koffer. Also es war gerade irgendwas runtergefallen. Die Browns sind das erste Team, welches die Cardinals schlagen wird.
Oh, du bist so scheiße.
Danke.
Echt?
Ich dachte schon beim Reden, dass du es selber tippen willst. Die Cardinals stehen 5-0, die Browns stehen 3-2, die Browns spielen einen Riesen-Football, die machen so Spaß zuzusehen. Sie haben jetzt gegen die Chargers echt bitter verloren und einmal gegen Kansas City verloren. Die Browns sind nach wie vor für mich ein Team, was man auf der Rechnung haben muss für den ganz tiefen Playoff-Run. Und ich sage, die setzen jetzt ein Ausrufezeichen zu Hause gegen Arizona. Bam!
Und zur Untermalung der These, die Mike und ich jetzt aufstellen, folgendes. Cleveland spielt zu Hause. Okay, the dog pound. Wuff, wuff. Habe ich echt Wurf gemacht? Ach du,
ja,
es ist zu früh morgens. Stefanski wird den perfekten Gameplan haben. Denn wenn Stefanski sich eine Sache angeguckt hat, dann das, was ihr auch alle gesehen habt, denn es war das zweite Spiel auf Pro 7 Max. Die Cardinals kannst du auf einer Sache komplett auseinandernehmen. Auf einer Sache, auf einer Position. Das ist in der Mitte der O-Line. Wenn du da Druck generierst, dann ist Kyler Murray nicht derselbe. Habt ihr gesehen? Kommst du durch die Mitte und hältst du noch das Contain? Das ist nämlich der Punkt. Wenn du nur von außen, dann entkommt er dir durch die Mitte. Wenn du durch die Mitte tatsächlich Druck generieren kannst, dann ist Schicht im Schacht. Und wir brauchen nicht drüber zu sprechen, dass von außen vielleicht zwei der besten Passrusher aller Zeiten ihren Weg dahin finden werden. So, das heißt, er wird sein Heil in diesem Upsteppen, also diesen Schritt nach vorne machen, versuchen, den Pass zu servieren. Und wenn das nicht funktioniert, haben wir die Wochen immer gesehen, ist Kyler Murray extrem gefährlich. Dann geht er einfach mal 10 Yards nach vorne. Neuer First Down. Hier hast du allerdings in der Mitte zwei Linebacker und davor tatsächlich durch dieses Konstrukt, wie erkläre ich das am simpelsten? Also, für die, die Football spielen, die sagen jetzt, ja klar, wissen wir, aber für alle, so, also Pillen Army ist ja nicht nur Footballspieler oder Football-Hardcore-Fans, sondern natürlich auch Leute, die den Sport lieben und sich unterhalten wollen und jetzt nicht irgendwie komplett Defense-Analyse-Bücher lesen. Deswegen kurz erklärt. Also, du hast die Möglichkeit natürlich zu stunten. Das heißt, du gehst zum Beispiel in X, bedeutet, die O-Line crossed. Also klassisch, Center geht zur Seite, weil es zum Beispiel ein Laufspielzug zur Seite ist. Und du hast jetzt mit der D-Line die Möglichkeit, du gehst einen geraden Weg, ich erkläre es ganz simpel, gerader Pfeil nach vorne oder wie so ein X. Das heißt, die wechseln den O-Liner, den sie angreifen. Wenn du das zum Beispiel machst gegen das, was die Chargers zum Beispiel spielen oder die Cardinals, dann hast du eine reelle Chance, in der Mitte durchzukommen. Kommst du in der Mitte durch, dann passiert das, was wir letzte Woche gesehen haben. Und da sah Kyler Murray nicht gut aus.
Also tippst du auch Browns?
Natürlich.
Natürlich, sagt er.
Wuff,
okay.
Wuff.
Bitte.
You let the dogs out. Wuff, wuff, wuff.
Ach, wuff, ey, einfach ein Banger. Wir tippen beide auf die Browns.
Der Paw Patrol, Diggi.
Die sind sehr süß, ja. Nächstes Spiel ist das Spiel, was glaube ich, also die Raiders müssen sich irgendwie zusammenraufen, um gegen Frank the Tanks Broncos, die heißen nicht mehr Denver Broncos, die heißen Frank the Tanks Broncos, spielen zu müssen.
The Tank Broncos.
The Tank Broncos, ja.
Die in Pittsburgh knapp verloren haben, also knapp, aber schon, also haben sich teilweise sehr gut verkauft. Spielt dein Lieblingsquarterback wieder? Das ist die erste Frage, die ich nochmal stellen muss.
Es wird Teddy B wohl spielen.
Teddy B ist in the house.
Ich meine, Von Miller hat schon eine Pressekonferenz gegeben vor diesem Spiel und gesagt, die Raiders werden genauso stark sein wie mit John Gruden, weil er eben sagt, dass Rick Bisaccia, der Interimscoach, eben wie Gruden spielen lässt, die rechte Hand von Gruden ist, da wird kein Unterschied sein. Ich glaube aber doch, ich glaube, ich widerspreche Von Miller, ich glaube, dass in den Köpfen der Spieler schon viel Unruhe ist und die schon, ja, das ist auf jeden Fall eine Ablenkung war, was jetzt unter der Woche passiert ist, kannst du nicht wegreden. Und die Franchise erstmal gucken muss, wie sie jetzt sich demnächst aufstellt, weil was passiert? Bleiben sie bei Rick Bisaccia, holen sie irgendeinen neuen Coach, keine Ahnung. Ich glaube, dass die Broncos das ausnutzen werden. Und gegen die Raiders zu Hause gewinnen werden und damit dann, wie die Raiders, 3-3 stehen werden.
Problem ist, wir springen zurück auf den Anfang dieser Folge, wo ich gesagt habe, Dan Campbell war damals eine geile Katze.
Ja.
Als er bei den Dolphins das übernommen hat. Und danach habe ich folgenden Satz gesagt, kannst dich daran erinnern, plötzlich konnten die guten Football spielen. Bei so einer, und das kennst du vom Fußball, wenn der Trainer gefeuert wird, kommt ein neuer Trainer. Entweder sagt das Team jetzt erst recht, oder sie sagen, ja, komm, ach, wir haben, nee, ist alles, geht mir ja alles auf den Sack.
Aber glaubst du, dass Gruden bei den Spielern beliebt war?
Ja, definitiv.
Und deswegen glaube ich, dass sie eher, wenn es andersrum wäre, wenn er nicht beliebt gewesen wäre, hätte ich eine Reaktion eher erwartet, als wenn er beliebt ist. Deswegen glaube ich, dass sie es nicht packen.
Ja. Ach, mit dem Mickey die Mike zu tippen, das ist schon schwierig. Ich würde ja schon mal, also eigentlich committed to excellence,
Raiders.
Raider-Style, aber
vielleicht hast du ja auch recht, ich weiß
nee,
ja nicht.
Nee, du hast völlig recht. Denn natürlich, pass auf, die sind natürlich, ich meine, in so einem Lockerroom, da ist das, was Grudens E-Mail geschrieben hat, ist das FSK ab 6. Also da werden auch ganz andere Sachen gesagt. Die sind natürlich wahrscheinlich genervt, die hatten einen Plan, die wollten mit Gruden gemeinsam Pound the Rock ganz lange irgendwie und erfolgreich, jetzt hat es funktioniert. Die fühlen sich von der NFL bestraft, entweder sind die extrem motiviert und brennen oder sie brennen in sich selbst und verbrennen. Ich glaube tatsächlich, sie werden in Denver in der Höhenluft verbrennen. Also Broncos.
Okay, wir tippen also beide für Frank auf Denver.
Und alle anderen Broncos-Fans, meine Güte.
Ja, natürlich.
Und das nächste Spiel. Kommen wir jetzt zu.
Will ich nicht tippen.
Komm. Oh, bitte. Oh, bitte.
Okay, ich mach schnell Cowboys.
Howdy, Partner. Hiha. High sein heißt frei sein in diesem Falle. Und wenn einer, also ab, wenn einer absolut frei ist, dann ist es der Offense-Koordinator der Dallas Cowboys. Denn der hat so viele High-Flying-Stars, also so. Ezekiel Elliott funktioniert. Dak Prescott funktioniert. Es funktioniert alles. Und gegen wen, ich frage nur noch mal, gegen wen hat die Secondary 7 von 9 zugelassen und 2 Touchdowns alleine gleich in der ersten Halbzeit? Warte mal, das war doch gegen, auch gegen texanisches Team, ne? Und das war jetzt nicht unbedingt, das war ein Rookie, also der lang mit dem, der so, der Mills. Ganz ehrlich, machen wir es kurz. Machen wir es echt kurz. Cowboys.
Die Patriots stehen 0-3 zu Hause. Die haben jedes Spiel zu Hause verloren. Und jetzt kommt Dallas.
Oh, also, klingt doch nicht so traurig.
Doch, das ist irgendwie, weiß auch nicht,
wenn sie Jacoby Myers hatte 56 Reception Yards in Woche 5. Also die sind ja auf einem guten Weg. So Hunter Henry, 6 Receptions, das war tatsächlich Saisonhigh mit 75 Yards und sogar ein Receiving Touchdown. Damien Harris hat funktioniert. Jetzt mache ich dir ein bisschen Mut und du wirst auch nicht drauf eingehen. Das ist auch nicht. Guck mal, Mac Jones, ne? Also der ist tatsächlich statistisch ist das der Beste. Also es ist ein
mit Ich würde gerne aus Trotz sagen, Patriots machen das wie damals bei den Bucks. Aber bei den Bucks habe ich wirklich dann geglaubt, dass sie eine Chance haben. Es war ja auch knapp, aber bei den Cowboys, die Cowboys sind so stark. Sie sind so stark und haben so ein Momentum. Was man ein bisschen unterschätzt oder vergisst bei den Cowboys, Tony Pollard und Zeke Elliott sind das beste Running Back Duo der Liga. Nicht Kareem Hunt und Nick Chubb und keine Ahnung wer. Nein, von den Yards sind es Pollard und Elliott. Setzen sie sehr, sehr clever ein. Haben dann noch CeeDee Lamb, Amari Cooper, Dak Prescott. Die Defense funktioniert auch viel besser. Trevon Diggs fängt in jedem Spiel eine Interception, in dem sowieso jetzt. Ja, es wird. Liebe Patriots-Fans, lasst uns einfach beten.
Also, lasst uns aber beten. 439,6 Yards. Und bei den Dallas Cowboys gibt es definitiv, also in den Spielen, wenn wir die letzten Spiele betrachten, keine Garbage-Yards. Gab's nicht. Nee, nada, niente. Das sind echte, erarbeitete Yards. Ja, Patriots 319.
Ich tippe, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Saison hier im Tippspiel gegen die Pats. Aber ich muss es tun. Es tut mir leid, wenn ich jetzt auf Patriots tippe, dann... Ich habe schon verrückte Tipps diesen Spieltag gemacht mit irgendwie Washington gegen Chiefs und Texans gegen Colts und so, aber irgendwann muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Ich sag Cowboys.
Ja, schenk ein, bring an, ein Bier, doppelt Cooler rum und für ihn weiß ich, was er trägt.
Aber Pets gewinnen trotzdem, auch wenn ich bei Cowboys bleibe.
So, also bestellt Mike Alkohol, der muss sich den Sonntag schön saufen. Gott sei Dank ist er alleine zu Hause, das heißt, er kann alleine 3 Fernseher vor sich sehen und sich das Elend schön trinken, denn ich glaube tatsächlich, die Dallas Cowboys werden da weitermachen, wo sie aufgehört haben, und das ist mit dem Fuß in der Ölwanne Football zu spielen. Punkt.
Ich glaube, ich lasse das Spiel auf dem Tablet laufen, aber ich drehe das Tablet um, dass ich es nicht sehen muss. Wieso? Okay, Seahawks Steelers, komm. Schnell weg davon.
Seahawks Steelers. Haben wir eine Frage zu?
Moinsen, ihr zwei. Servus Carsten, servus Mike. Kurze Frage zu meinen Steelers. Oder besser gesagt, keine Frage. Die Steelers spielen am Wochenende gegen die Seahawks. Und die haben ja jetzt nicht gerade eine Pappfigur in Defense. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Bobby Wagner denkt sich, ich flüge mal die Brandschranke da hinten weg und Big Ben verletzt sich. Was denkt ihr, wen würde Tomlin jetzt, wir haben ja danach eine Bye Week, reinschmeißen? Haskins? Den Stripper Haskins oder den Helmwerfer Mason. Also ich hoffe mal, das wird Haskins, weil der ist besser zu Fuß. Jo, weitermachen mit eurem Podcast. Ist echt super. Und ihr zwei habt echt immer geile Sprüche drauf. Das gefällt mir. Weitermachen, Männer.
Und machen wir auch. Nicht mehr so lange, aber wir machen weiter.
Einen Helm abbekommen, oder?
Naja, er hat ja auch schon damit. Also ja, ich verstehe schon, was er sagen will. Also so. Ich finde es schön, wirklich finde es schön, dass ein Pittsburgh Steelers-Fan sagt, die Defense der Seattle Seahawks ist jetzt keine Pappfigurenansammlung. Die sind jetzt, ja, okay, aber jetzt ist es jetzt kein Abrissunternehmen. Aber, das muss man natürlich deutlich so sagen, wenn du jetzt Daryl Taylor zum Beispiel nicht unter Kontrolle hast und der kommt wirklich durch Das ist der Top, also der Sackleader der Seattle Seahawks mit 4. Big Ben ist jetzt nicht, Mike, unbedingt so der, wo ich sage, der ist extrem mobil, der kann dem Sack ausweichen und das ist für mich so eine Porzellanpuppe. Wenn du den triffst, geht der kaputt.
Ja, also um zu beantworten, wenn Big Ben ausfallen würde, glaube ich, würde Haskins reinkommen.
Ja.
Ich glaube, weiß nicht, ob die Seahawks so viel Druck auf Big Ben bekommen. Ich glaube, ich gehe bei diesem Spiel klar mit den Steelers. Ich glaube, die Steelers machen das mit Big Ben. Auch wenn Juju Season-Ending raus ist und eine sehr bewegende Rede gehalten hat, hat sich in der Schulter verletzt. Du hast ihn auch direkt gedroppt in Fantasy, habe ich gesehen.
Direkt.
Ja, direkt.
Ich glaube, dass die Seahawks. Als er auf dem Kart lag und die rausgefahren wurde, habe ich gesagt, so, du bist raus.
Ich glaube, dass die Seahawks dieses Spiel hätten gewinnen können mit dem Russell Wilson. Ich möchte jetzt nicht schon vorher zu negativ sein gegenüber Geno Smith, aber wenn die Seahawks, also wenn Blake Bortles in deinem Workout teilnimmt als mögliche Alternative, weißt du, wie es um die steht. Das möchte ich sagen. Und
also der Blake Bortles, der mit den Jacksonville Jaguars im AFC-Finale, nein, falsch. Der Blake Bortles, der trotz den Jacksonville Jaguars im, also
ja, Brock Osweiler war auch mal irgendwo in den Playoffs, ja.
Ja, aber er kann alles, nur nicht werfen.
Ja, also ich wünsche Geno Smith alles Glück der Welt und sein erster Drive letzte Woche sah auch echt gut aus. Ich glaube auch nicht, dass es ein schlechter Quarterback ist. Ich glaube, das ist ein sehr solider Backup-Quarterback, aber er spielt leider gegen eine Steelers-Defense, wo Granaten rumlaufen und die Granaten sind halt keine Rauchgranaten, sondern wie Splittergranaten. Ich glaube, dass die Steelers dieses Spiel gewinnen werden, aufgrund einer guten Defense-Leistung und ich glaube, dass Big Ben dann einfach nur das Spiel verwalten muss und wenn er das hinbekommt, was er hinbekommen sollte, weil letzte Woche sah er gar nicht so schlecht aus, gewinnen sie das. Wenn die Seahawks aber Smith ins Rollen bekommen und er seinen Lockett, seinen Metcalf findet, dann haben sie eine Chance. Aber das ist halt die Frage gegen diese Defense, das wird nicht einfach. Ich tippe Steelers.
Okay. Wir werden andere Seahawks sehen. Wir werden ein sehr effektives und also effektiv im Sinne von ganz, ganz hoher Prozentanteil von Chris Carson und Alex Collins. Wir werden einen Versuch des primären Laufspiels sehen mit kurzen Pässen. Kurze Pässe ist jetzt nicht unbedingt so die Kategorie DK Metcalf. Die wollen die Dinger tief, Tyler Lockett, etc. Du musst den Gameplan deinem Quarterback anpassen. Geno Smith ist jetzt nicht der Scrambler vor dem Herrn à la Russell Wilson, der wie Dr. Kimmel sein Heil in der Flucht sucht. Bedeutet ganz klassisch Pocket Pass. Papp, 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 kurze Bälle raus. Und dafür musst du den Lauf etablieren. Den Lauf gegen Seattle, gegen Pittsburgh zu etablieren, ambitioniert, sehr ambitioniert. Da kommst du durchs Agap und dann steht Bush da und sagt, Kuckuck, bin schon da.
Kuckuck. Ja, vor allem mit wem? Also,
ja.
Ist ja auch die Frage, Chris Carson weiterhin questionable. Soll das Dallas machen? Soll das Collins machen?
Steelers, Punkt.
Ja, ich sehe es leider Punkt. Nicht. Das nächste Spiel können wir zwar erst am Montag tippen, aber wir können auch gerne schon mal eine Voraussicht geben. Weil die Falcons, Saints, Jets und Niners haben Bye Week, bedeutet zwei bleiben über. Bills gegen Titans. Um mal was Positives zu sagen.
Um mal was Positives zu sagen, wartet ganz kurz. Wir tippen, also wir sprechen gleich über das Spiel, aber ich muss ganz kurz einmal Mike antriggern. Josh zeigt's allen. Haben wir ein T-Shirt? Und wer hat Josh zeigt's allen in seinem Fantasy-Team gegen Mike Stiefelhagen?
Ey, das ist wirklich, ich habe ein bisschen Angst. Also um mal was Positives für die Titans-Fans zu sagen, es sieht wohl danach aus, dass wenn AJ Brown und Julio Jones beide spielen könnten, die brauchst du auch gegen die Bills, weil sonst wird's ganz, ganz übel. Wenn ich aber in Fantasy-Football schaue und gucke Josh Allen und sehe, der hat jetzt schon 23 Punkte predicted und der hat gefühlt in den letzten Wochen immer das Doppelte von den predicten, also vorgesagten Punkten. Habe ich ein bisschen Angst.
Und sie haben Kansas geschlagen. Kansas City Chiefs haben sie geschlagen.
Es wird doch spannend zu sehen, wie diese Defense der Bills, die aktuell die beste der Liga ist übrigens, sie lassen die wenigsten Yards, die wenigsten Punkte zu.
Wollte ich auch nochmal so sagen.
Auf Platz 2 sind die Panthers, auf 3 die Broncos. Schaffen sie es, King Henry zu stoppen?
Wenn einer es schafft, von der Defense her.
Glaube ich auch.
Ja, so.
Ich tippe Bills.
Willst du jetzt schon tippen?
Ja, ich sag Bills.
Bills, Baby. Bills, ja. Mafia. Hol die Klapptische raus. Ich will springen.
Ja, ich glaube auch Bills. Boah, guck mal, Carsten, in deinem Power-Ranking. Ja. Welches Team ist aktuell auf der 1? Cardinals, Bucks, Bills, Chargers, was siehst du da?
Bills.
Oh, Bills. Obwohl die Cardinals 5-0 stehen.
Ja, weil die Bills runderen, pass auf, Wir sprechen ja immer über wenn du Power Rankings erstellst, ja, stehen 5-0, geil, und ja, so, aber, so, können wir mal, auch die letzte Woche war jetzt nicht so gut, ne? Also gegen die Fortinanders. Warum nicht? Weil ihnen die Tiefe im Kader fehlt, gewisse Dinge auszugleichen. Und wenn du sagst, Power Ranking ist für mich immer so, ja, wie, was, wo. Die Bills tatsächlich mit den Broncos und den Browns haben für mich wirklich so den tiefsten Roster, wo du selbst wenn jetzt Next Man Up und nochmal Next Man Up sagen kannst, das können die kompensieren. Und deswegen sind die für mich tatsächlich im Power Ranking, wären die auf 1.
Okay. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr eng. Also ich finde, da sind sehr, sehr viele Teams dabei.
Ich würde tatsächlich, klar, Bucks ganz oben, Power Ranking. Also wenn du wirklich sagst, die Leistung, dann haben die Chiefs da oben nichts zu suchen gerade.
Nee, die sind vielleicht sogar, also ich glaube, dass die Chiefs Probleme haben, in die Top 10 zu kommen, wenn ich ehrlich
so,
bin. Also Top 10. Das läuft gerade gar nicht, nee.
Nee, es läuft überhaupt nicht.
Nada. Du musst auch nicht laufen, du musst fliegen.
Ich muss fliegen. Ich treffe mich, ich habe ein Date mit Frau Mittermüller in London auf dem Flughafen.
Ja, Glückwunsch.
Ist immer schön, ja, die Date zu haben. Die wartet netterweise auf mich. Die landet 45 Minuten vor mir, aber wir wollen ja Geld sparen und wir wollen ja vor allem auch was Gutes tun. Deswegen nehmen wir nicht jeder ein Taxi, sondern wir machen Gruppenreise. Das wird super.
Okay, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Flug. Ne? Viel ja. Spaß in London. Ich wünsche dir als Dolphins-Fan natürlich, dass du auch ein gutes Spiel siehst für deine ja. Dolphins und dass kein 0-30 wird oder so.
Okay, und also nochmal, Freunde, morgen, ne, 17.45 Uhr, vergisst Karl Körser, Dirk Display, Ralf Ruder, Werner Windows, Mark Modem, Hashtag Tim Tap, wie sie alle heißen, hey, Lars Ladekabel, Ingo iPhone, nehmt morgen den Netman eures Vertrauens. Magic Mike ist in the house drinne.
Ingo iPhone?
Ich habe mal kurz rumgesponnen. Ich mag ja diese Doppeldinger, weißt du,
Mark so. Modem. Das ist ja also Wahnsinn, okay.
Ich habe kurz mal überlegt, was ist alles in so einem Computer dran, habe ich mal so geguckt hier.
Ja, war sehr gut.
Dirk war sehr Display, gut, Ralf Ruter. Fällt mir noch was ein? Hm? Vielleicht? Wer weiß es? Wer weiß es? Wer weiß es? Henk Hashtag. Geht auch.
Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall nochmal Danke sagen an die ganzen Zuhörer da draußen. Wir wurden bombardiert von Nachrichten zu Gruden, zu allem, was in der Woche so passiert ist. Wir hoffen, wir haben jetzt das Gröbste abgedeckt. Entschuldigt, wenn heute die Folge eine halbe Stunde kürzer ist als sonst.
Ja, Papa muss noch seine frischen Schlüpper einpacken und muss noch den Anzug einpacken und muss noch.
Ja, wir sind ja extra auch um 8 schon ja. aufgestanden früh.
Ja, ich bin um 7 aufgestanden.
Verfallen. Ja, du bist ja verrückt.
Ja, ich bin verrückt. Verrückt. So,
auf jeden also. Fall, Dankeschön.
Und denkt dran, salopp gesagt, wenn wir uns am Montag nicht hören, dann ist der Opening-Dreh für RAN ziemlich schief gegangen. Dann war es schön mit euch. Sehr schön mit euch. Ich habe euch sehr geliebt da draußen, liebe Pillen-Army. Aber ich glaube, die Vroni wird schon auf mich aufpassen. Und ja, es wird nicht so schlimm. Nein. Hoffentlich. Soll ich meine Krankenkassenkarte sicherheitshalber mitnehmen? Die steht hier.
Ja, nimm die mit. Aber eigentlich dürfte, also Vroni passt auf.
Vroni passt auf mich auf. Gut, dann haben wir das geklärt. Ihr passt auch auf, habt ein geiles Football-Wochenende. Also es gibt College, die Florida Gators gegen die LSU Tigers. Und das ist so ein LSU. Da kannst du Tailgate machen. Für wen bist du? So, ja, LSU Tigers. Florida Gators geht im Suff nicht. Geht nicht. LSU geht. Das ist so wie die Dean Martin Songs. Da musst du mal genau drauf achten. Das sind Songs, die kannst du mit 6,5 Atü im Turm singen. Ernsthaft? Geht. Dementsprechend, also Florida Gators gegen LSU Tigers und dann sehen wir uns in London. Und wenn ihr in London seid, ihr habt die Nummer vom Pille-Telefon, sagt mir, wo ihr seid. Also ich gehe auf jeden Fall mit Frau Mittermüller und einer Kamera und Kollege Roman Motzkus. Also Spengekuss geht sozusagen zu der Dolphins-Fan-Party. Ihr wisst, wo die ist. Da gehen wir hin und dann gehen wir noch an den Trafalgar Square zur Fanparty der Jacksonville Jaguars, drehen da ein bisschen am Samstag. Also wenn ihr da seid, kommt vorbei, denn wir wollen für RAN natürlich ein paar Fragen loswerden. Wir wollen wissen, Deutschlandspiel, was ihr dazu sagt, wo, was, wie, was, wo und natürlich, warum ihr in London seid. Also eure Chance, wir treffen uns da. So, sind wir raus. Sind wir raus jetzt? Sind wir raus?
Wir sind raus, macht's gut, Leute.
Sind wir raus? Okay, alles klar. Ciao. So, cheerio, Sophie. Tschüss.